Hallo oder herzlich willkommen oder willkommen zurück oder wie auch immer. Wir sind wieder back in the game sozusagen. Blutrausch-Podcast ist am Start. Aber so richtig, ihr merkt schon, ich gerate ins Stottern, ist es nicht so, denn der Blick durch die Kamera verrät mir eigentlich, wir sind eher bei tödliche Verbrechen. Ihr müsst euch das Szenario so vorstellen, ich komme quasi in eine russische Sauna und ein Mafia-Boss sitzt, tätowiert wie sie sind, oben ohne, in der Ecke und die freundliche Empfangsdame lächelt entgegen und ich habe das Gefühl, dort wo ich mich jetzt hineinbegebe, könnte es gefährlich werden für mich.
Ja, es ist so ein Szenario, wo man sich nicht so reinbegeben möchte, wo man direkt so ein bisschen Angst bekommt, ne? Also kurze Aufklärung zu Daniels Intro hier. Mein Aufnahmeort ist heute wie ein kleiner Backofen. Ich sitze hier und es ist unglaublich heiß. Ich kann allerdings die Fenster nicht öffnen, wegen Hauptstraße vor der Tür. Also man würde Verkehrslärm in der Aufnahme hören. Ich kann auch den Ventilator nicht anstellen, wegen eben Lärm in der Aufnahme. Also sitze ich hier oben ohne vor der Kamera, was ein bisschen ungewohnt ist. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Start vor einem ganz, ganz schlechten OnlyFans-Kanal. Aber ich habe die Kamera so eingestellt, dass man nur so meine Schulter- und Nackenpartie sieht, weil ich will auch nicht, dass Daniel zu abgelenkt ist vom Fall. Und er hat es schon angesprochen. Wir sind nicht alleine. Wir haben hier Deutschlands beste Juristin, unsere Haus- und Hof-juristische Beraterin Sabrina heute bei uns. Da wisst ihr natürlich, wir sprechen nicht nur von einem spannenden Fall, sondern wir sprechen auch von einem Fall, ja, wo juristisch einiges fragwürdig gelaufen ist. Aber dazu im Laufe der Folge mehr. Sabrina, wie geht's dir?
Alles gut. Vor allen Dingen jetzt gerade, nachdem ich auch noch ein Dienstmädchen bin. Also
Freundliche Empfangsdame. Ich habe eigentlich versucht, dir einen coolen Job zu geben in dem Szenario. Mir fiel nichts Besseres ein.
Hat ja fast funktioniert. Mist. Aber vielen Dank, Daniel. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber es ist wirklich ein crazy Bild hier. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Bin auch auf den Fall gespannt, ob wir wieder sauer werden oder nicht. Aber so, was du schon wieder angeteasert hast, ich denke schon, ne, Fabian? Was du dir wieder wahrscheinlich rausgesucht hast, ich denke, wir werden wieder wütend. Ne?
Wir werden sauer. Ich habe bei der Recherche schon wieder einige Male ist mein Kopf Richtung Tischplatte gesunken und ich musste den dann da draufhauen, weil ich nicht fassen konnte, was da passiert ist. Aber um dieses unseriöse Anfangsthema abzuschließen, wenn ich jemals einen Saunaclub gründen sollte, dann wirst du Empfangsdame und Daniel, dich will ich dann irgendwie als Aufgussmeister haben. Das könnte ganz schön geil werden.
Das Ding ist jetzt, also erstens, was ich die ganze Zeit sagen möchte, ist dabei. Zweitens, ist nicht so ein Saunaclub, wie du jetzt denkst, ja, Fabian? Ich habe jetzt wirklich an so eine Unterwelt gedacht, also so ein bisschen mystisch.
Ja, so Mütze-Glatze, oder nicht?
Also
so.
Nein, Mann, nicht Mütze-Glatze. So. Da bist du komplett auf dem falschen Dampfer. Und Sabrina, du möglicherweise auch, deswegen bist du so über die Empfangsdame gestolpert. Das war nicht despektierlich gemeint, überhaupt nicht. Und tut mir leid, wenn das so rüberkam.
Ja, Unterwelt-Sauna-Club klingt auch wie etwas, wo ich mich wohlfühlen würde. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie so ein Händchen für. Ich bin da so ein Magnet. Ich erinnere mich an so einen legendären Abend in so einer Kellerkneipe in Prag vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, wo ich mit so Einheimischen ins Gespräch gekommen bin. Das waren alles so grimmig guckende, glatzköpfige Menschen, die aber total freundlich waren und wir haben richtig einen gemacht. Wir haben so richtig die Nacht zum Tag gemacht und irgendwann kam die Kellnerin und meinte so, your friends, Mafia. Und ich so, ja, okay, die sind cool, tschüss. Ja, also
ja, Sauna, du hast Unterwelt.
Ja, irgendwie ziehe ich das an, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall. Und wenn man dann noch oben ohne sitzt, dann ist doch ganz klar, was hier losgeht.
Dann ist vorbei.
Gibt es da jetzt irgendwelche Connections zum Fall bei diesem Intro?
Nee.
Gar nicht?
Unser Fall, der spielt in Bayern, also der ist ganz weit weg von tschechischer Mafia und der spielt auch überhaupt nicht in einem kriminellen Milieu, der spielt in einem wunderschönen Milieu sogar, im absoluten Bilderbuch Bayern, in Aschau im Chiemgau, das ist so wie man Bayern malen würde, wenn man es müsste, so wie Amerikaner sich Deutschland insgesamt vorstellen. Also wirklich so das absolute Bilderbuch Bayern. Ich glaube, Neuschwanstein ist da auch gar nicht so weit. Das gehört irgendwie so erweitert zur Gemeinde Rosenheim, glaube ich. Also so Münchner Umland, aber auf jeden Fall eine wunderschöne Ecke. Und ja, auch die Menschen, die da eine Rolle spielen, sind weit weg davon, irgendwelche Kriminellen zu sein. Es geht da vor allem um die 23-jährige Medizinstudentin Hanna, die im Oktober 2022 eben bei ihrer Familie im Chiemgau zu Besuch ist. Die studiert eigentlich Medizin in Rumänien. Fand ich auch super interessant. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt das klassische Land, wo man so sein Auslandsstudium beginnt. Aber ja, sie und eine Freundin studieren da auf jeden Fall gemeinsam.
Ja, ist eigentlich ein Klassiker für all diejenigen, wo der NC nicht gepasst hat für Medizin. Also kenne ich das zumindest, dass dann viele Leute ja irgendwie auch in Tschechien tatsächlich studiert haben. Ja.
Das war mir gar
Ich
nicht
weiß
bekannt. Ich
nicht, ob
habe.
das irgendwie Privatunis sind oder so, das weiß ich nicht, aber also ich habe von mehreren Leuten gehört, wo es halt nicht gepasst hat und ich finde den NC sowieso fraglich, weil ich denke, in dem Beruf brauchst du, natürlich musst du intelligent sein und all das, aber und auch viel Wissen und Wissen speichern können, aber es geht halt einfach auch um andere Skills, die du nicht irgendwo mit Noten ausdrücken kannst, wie ich finde. Und
Ob NC was über die Intelligenz sagt, ist ja auch,
ja,
ne?
so,
Der,
ne,
der,
genau, ja.
wenn du auswendig lernst und keine Ahnung, also
Genau.
so ein
Ja,
Spaß mit formellen Voraussetzungen.
das geht mir zum Beispiel auch Psychologie so. Ich denke mir auch so, warum sollte ein guter Psychologe irgendwie, weiß ich nicht, einen hohen NC haben? Es geht darum, dass du empathisch bist, dass du dich in Menschen reinversetzen kannst. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile Universitäten, die dann die Studienplätze auch vergeben nach so einer Art Motivationsschreiben, wo du dann so eine Session hast mit den Koordinatoren, wo du halt erläutern musst, warum du das überhaupt machen willst. Und das finde ich viel sinnvoller, als einfach nur aufs Zeugnis zu achten.
Auf alle Fälle.
Ja, okay, ich hatte hier konstruiert und rumgedacht, dass Hanna vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, familiär irgendwelche Beziehungen nach Rumänien hat, aber es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass da der NC nicht ganz so ist. Das kann gut sein, ja.
Genau, muss aber auch nicht, ne? Kann natürlich genauso gut sein, wie du sagst, dass sie da irgendwie eine Connection hin hat oder das einfach toll findet, dort zu studieren. Kann ja auch sein.
Ja, es ist auf jeden Fall das erste Oktoberwochenende im Jahr 2022 und es steht eine Partynacht an. Man muss jetzt sich vorstellen, es ist quasi der 2. Oktober 2022. Am nächsten Tag ist Tag der Deutschen Einheit, also Feiertag. Und wir haben natürlich gerade die Corona-Pandemie hinter uns. Es ist also endlich wieder so ein bisschen Normalität eingekehrt und man kann wieder Clubs besuchen, man kann wieder nach dieser strangen Zeit einfach auch wieder unbefangen feiern gehen. Das ist da so ein bisschen so ein Aufatmen durch die Gesellschaft gegangen. Und Hanna, wie gesagt, 23, bei ihrer Familie zu Besuch, ihre Freundin und ich glaube auch Mitbewohnerin, die auch in Rumänien Medizin studiert, die ist schon wieder zurück nach Rumänien geflogen. Aber Hanna ist halt für dieses Partywochenende noch in Deutschland. Die möchte sich am 2. Oktober mit Freundinnen treffen. Da ist geplant, vorzuglühen und dann abends in eine Diskothek in Aschau. Also, ja, klassischer Abend, ne? Also, die haben sich dann bei einer Freundin getroffen und noch irgendwie Herr der Ringe zusammengeguckt, so im Freundeskreis und ein bisschen vorgeglüht und sind dann eben später in diese Diskothek Eiskeller, nach der Fall auch in der Presse seinen Namen bekommen hat, der Eiskeller-Fall oder auch der Eiskeller-Mord. Da haben die dann quasi die Nacht verbracht in den Feiertag hinein.
Ja, sehr einprägsamer Name. Mit wie vielen Freundinnen war sie jetzt dort?
Wie viele das waren, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Was war, war es eine Clique
Das
oder waren sie zu zweit oder irgendwie so? Also es ist
nee,
ja
nee,
vielleicht
nee, nee,
später nochmal
das war eine
relevant.
Clique.
Eine Clique, okay.
Das war eine Clique, ja. Und es waren auch schon so, ja,
Ich muss
entschuldige.
direkt was sagen, das triggert mich total. Ich finde das immer lustig, wenn die Presse dem Fall einen Namen gibt, dann ist ja noch juristisch gar nichts entschieden. Das heißt oftmals zum Beispiel, das ist der Eiskeller-Mord. Und wir wissen ja, also in der Regel weiß ja zu dem Zeitpunkt, also weder die Bild-Zeitung noch die Rheinische Post oder sonst noch eine andere Zeitung überhaupt, was es überhaupt ist. Also, und das schon zu differenzieren, also das ist ja, ne, das ist ja total also schon fast übergriffig, dass man sagt, okay, also die Bild-Zeitung kann ja mit Sicherheit nicht definieren, was hinterher dann da rauskommt. Aber da wird direkt gesagt, Eiskeller-Mord. Also wenn man sagt, Eiskeller-Fall, okay, das ist schon schön offen formuliert, aber Eiskeller-Mord, ne, also da wird schon so ein Stempel draufgesetzt. Finde ich
Ja,
immer
Bewertung.
schwierig zu dem Zeitpunkt.
Ja, und das ist eines der großen und zentralen Probleme in diesem Komplex, über den wir heute sprechen, dass da einfach eine Wertung aufgemacht worden ist, sehr, sehr früh, die Arbeit der Polizei einfach sehr beeinflusst hat und die dann eben auch möglicherweise ja das Resultat mit sich gezogen hat, dass da jemand juristisch belangt worden ist, der einfach überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Aber deswegen bist du ja heute hier. Wie gesagt, darüber sprechen wir dann im Anschluss.
Ich kann denn
werde
nicht
mich
so
versuchen,
eine, so eine.
zusammenzureißen.
Entschuldige?
Ich werde mich versuchen, zusammenzureißen.
Sabrina, eine kurze Frage. Kann das nicht auch irgendwie juristische Konsequenzen haben für eine Zeitung, wenn die das halt so falsch betiteln?
Tja, das Problem ist dann immer ja, inwiefern man das dann noch unter Pressefreiheit subsumieren kann. Ne? Natürlich ist die Bild-Zeitung ja gar nicht juristisch in der Regel in der Lage, da irgendwie den Fall einzuordnen. Das ist ein Totschlag, das ist ein Mord oder eine Falle. Aber trotzdem, man darf dem ja auch, also juristisch gesehen darf man dem ja auch gar keine Beachtung so sehr schenken. Also streng genommen dürfte der Richter jetzt sich davon nicht beeinflussen lassen. Zumindest theoretisch. Ob das natürlich passiert, ist was anderes. Aber re rein theoretisch kann man da jetzt nicht sagen, oh, die Bild-Zeitung wird da jetzt, also nur deswegen, das ist halt schwierig.
Okay.
Also jetzt auf jeden Fall nicht, also allgemein, natürlich gibt es da Möglichkeiten, wo man sagt, okay, wenn das zu sehr so, ich bin die Privatsphäre oder wenn wirklich Falschinformationen freigegeben worden sind, aber man weiß ja eh, dass die Presse gerade auch Mord und Totschlag ganz gerne mal vertauscht oder aus einem Raub einen Mord macht, weil da jemand verstorben ist. Also das gibt's ja. Das machen die ja ganz oft und ganz selten einfach aus Unwissenheit oder halt eben, um das ein bisschen spannender zu gestalten. Und Eiskellermord klingt ja schon mal ein bisschen spannender als Eiskellerfall. So, mit der, oh, das ist
Ja.
Mord. Nee, ne? So.
Ja, das ist auf jeden Fall sowas. Die wollen damit Interesse wecken, ne?
Ja,
Fall ist ja
klar.
auch erstmal nichtssagend. Ja, klar können wir uns das erahnen, was das ist, aber Mord ist reißerisch und das lesen die Leute, schlagen die auf und kaufen oder was auch immer.
Ja, gerade noch dein Eiskellermord, das klingt auch nach was Besonderem, ne? Das ist dann so,
Ja, genau.
ja,
Klingt wie so ein
was,
Filmtitel.
genau, was ist da passiert, so. Ja, Hanna verbringt, wie gesagt, einen schönen Abend in dieser Diskothek. Das ist so ein bisschen aus so eine Szene-Diskothek. Aschau ist gar nicht so groß, ich glaube so 6000 Einwohner. Aber der Eiskeller ist ja eine Lokalität, die auch über die Ortsgrenzen hinweg relativ beliebt ist. Auch so ein bisschen nobler, glaube ich, so ein bisschen Edeldisco-mäßig. Und daneben ist einfach ein großer Parkplatzbereich. Da gibt es dann auch so eine Hauptstraße und eine Schlossmauer. Da gibt es auch einen Schlossberg so in der Nähe. Und da gibt es einen kleinen Wildbach, der da an dem Eiskeller, an dem Parkplatz vorbeifließt. Und der endet in der Prien. Die Prien ist einer der ja, schönsten angeblich Wildflüsse Deutschlands. Ich glaube, 38 Kilometer zieht er sich da unten durch Bayern und ist so ein absolutes Wanderziel für Leute, die so Bock auf so, ja, Angel- und Flussromantik haben. Also es ist eine wirklich wunderschöne Ecke da unten. Ne? Hanna ist so ein Mensch, der ja auch im Nachhinein so in diesen allerleuchtendsten Farben geschildert wird, wie das eigentlich dann oft in so Kriminalfällen ist. Ne? Einfach eine super heimatverbundene, in ihrer Familie sehr, sehr gut integrierte junge Frau, die eben Medizin studiert. Und ja, es gibt so Filmaufnahmen, die in so einer Doku veröffentlicht worden sind. Sie hat an so einem Filmprojekt mitgewirkt und es gab auch Sprachnachrichten aus dieser Partynacht, die veröffentlicht wurden in der Doku. Und so aus dieser Kombination Filmaufnahmen, Sprachnachrichten macht sie auch so auf mich als Betrachter einfach einen super sympathischen Eindruck. Also eine ganz warme, sympathische Stimme und auch so diese Filmaufnahmen einfach eine, ja, eine super interessant wirkende junge Frau einfach. Die verbringt also jetzt diese Nacht in diesem Eiskeller mit ihrer Clique. Es ist auch schon geplant, dass sie später mit einem Nachbarn zusammen nach Hause gehen wird. Das ist ein guter Kilometer bis zu ihrem Elternhaus, etwas weniger. Diese gemeinsame Rückkehr nach Hause mit dem Nachbarn ist jetzt nicht etwa aus Sorge oder aus Angst, sondern einfach so aus, ja, der ist halt auch da, der muss in die gleiche Richtung. Aber es ist generell so eine Gegend, wo man sich, glaube ich, keine Gedanken macht um gefährliche Heimwege oder so.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Also Idylle pur, so wie du es beschrieben hast. Und darüber hinaus ein sehr überschaubares Umfeld mit 6000 Einwohnern. Wie sieht es denn da mit
Genau,
Tourismus
ja.
aus?
Das ist ja, also Chiemgau generell touristisch eine sehr, sehr beliebte Gegend, ja.
Das
Also
weiß
auch wie
ich,
es
aber
jetzt,
das frage ich mich halt
ja.
an der Stelle. 6000 Einwohner klingt natürlich so ultra wenig, aber es kann ja trotzdem sein, dass die Stadt überfüllt ist mit Touristen oder so.
Nee, so jetzt nicht. Also ich denke schon, dass es da auch Touristen hin verschlagen wird, aber wahrscheinlich auch eher in den Sommermonaten, wenn generell Bayern dann auch so ein beliebtes Reiseziel ist. Aber jetzt so im Herbst, Oktober, wo es dann auch schon, ja, wie gesagt, so auf das Jahresende zugeht, da ist da, glaube ich, touristisch nicht mehr so viel los.
Okay.
Zumal jetzt auch die Tage davor und auch gerade dieser 2. Oktober, das war jetzt nicht unbedingt die schönsten Tage. Da hat es sehr, sehr stark geregnet. Es war eher kühl. Also kein Wetter, was jetzt irgendwie Touristen anlocken würde.
Ja, okay.
Hanna verlässt auch im Laufe der Nacht die Diskothek. Allerdings ohne ihren Nachbarn, der versucht noch, sie anzurufen. Nachts um 2:30 oder kurz nach 2:30 erreicht sie aber nicht mehr. Sie hat, glaube ich, so gegen 2:10 die Disco verlassen. Das sagen ungefähr so die Kameras 9 Minuten nach 2. Nagel mich jetzt nicht darauf fest, aber so ungefähr so 10 nach. Das letzte Lebenszeichen was von ihr kommt, ist ein Telefonanruf, ein versuchter Telefonanruf gegen 2.32 Uhr von ihrem Handy. Das ist ein Anruf, der an ein anderes Handy geht, das quasi in der Familie, also in ihrer Familie hinterlegt wird quasi. Also sie versucht, jemanden aus der Familie anzurufen gegen 2:30.
Man weiß aber nicht genau, wen.
Nee, und das gelingt auch nicht. Also das ist nicht gelungen, weil die Person geschlafen hat. Kurz danach versucht als ihr Nachbar sie anzurufen, weil sie gegen die Abmachung eben gegangen ist. Man geht davon aus, dass sie da zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist. Also dass sie irgendwann so gegen 2:30 dann den Tod gefunden hat.
Wann wollten die gemeinsam aber aufbrechen?
Die hatten keine Zeit ausgemacht.
Das heißt, sie ist einfach eigenständig losgegangen. Der Nachbar war nach wie vor in dem Eiskeller.
Genau.
Ja. Und das weiß man?
Warum?
Sehr sicher, hat er dafür Beweise? Also,
Es gibt Kameraaufnahmen, es gibt auch Zeugenberichte, also das ist alles. Er hat auch nochmal versucht, sie anzurufen. Sein Handy ist dann auch da lokalisiert worden. Also man hat ja später auch Handydaten ausgewertet. Da ist nichts verdächtig bei ihm.
Okay.
Warum sie gegangen ist, das ist einfach Gegenstand der Spekulation. Vielleicht wollte sie frische Luft, vielleicht hat sie sich irgendwie so schon mal auf den Weg gemacht. Vielleicht war das auch so eine Situation, dass sie ihm schon so ein paar Mal gesagt hat, dass sie gerne gehen möchte und er sich festgelassen hat. Man hat das ja schon 1000 Mal erlebt auch, ne? Also, dass man dann einfach irgendwann denkt, okay, ich gehe jetzt, die Person, die braucht hier noch länger. Am nächsten Morgen jedenfalls ist sie nicht zu Hause, also am 3. Oktober. Ihre Eltern machen sich Sorgen, beginnen mit der normalen Vermisstensuche, kontaktieren Freunde, Polizei, Rettungskräfte werden informiert. Zu dem Zeitpunkt weiß niemand, was geschehen ist. Es wird natürlich auch die Gegend abgesucht und nur wenige Stunden später herrscht Gewissheit über ihr Schicksal, denn Einsatzkräfte finden Hannas Leiche in der Prien, eben in diesem Fluss, von dem ich gesprochen habe. Offensichtlich ist sie am Abend zuvor oder im Laufe der Nacht in den Bärbach geraten. Das ist dieser Bach, der an dem Parkplatz vom Eiskeller vorbeiführt. Eigentlich ein kleines, beschauliches Bächlein, aber hat in dieser Nacht sehr, sehr starkes Wasser, Hochwasser geführt, weil es eben so stark geregnet hat und ist dann in die Prien gespült worden, in diesen Wildfluss und da dann mehrere Kilometer vom Eiskeller entfernt gefunden worden. Also die Leiche ist 18 Kilometer quasi in der Prien getrieben. Schon ein ordentliches Stückchen.
Das ist wirklich ein ordentliches Stückchen.
Ein Kilometer?
Also auf jeden Fall interessant, dass sie so schnell gefunden werden konnte.
Ja, also es wurde
angefangen haben zu suchen, ne? Man hat das ja ganz oft, dass sie sagen, ist eine erwachsene Person, 24 Stunden. Aber die haben ja dann direkt, wenn ich das verstanden habe, versucht, ne?
Ja, ich glaube, das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass es ja diesen Anrufversuch von ihr gab um 2:30 zur Familie, der halt nicht beantwortet war. Also man konnte davon ausgehen, sie wollte nachts noch jemanden erreichen, der Nachbar konnte sie dann nicht mehr erreichen und vielleicht hat man dann da so ein bisschen mehr Handlungsbedarf gesehen, als wenn sie einfach so weggeblieben wäre. Ich weiß nicht, warum so schnell gesucht wurde, kann ich nicht sagen. Es ist zunächst vollkommen unklar, was passiert ist, aber die Einsatzkräfte, die sie finden, die haben direkt bei der Auffindesituation schon einen Verdacht. Denn Hanna trägt zwar noch ihre Schuhe, aber ihre Hose ist weg. Also sie hat in der Diskothek so eine Kunstlederhose getragen. Das ist auch auf den Aufnahmen, Kameraaufnahmen der Nacht zu sehen. Und als ihre Leiche im Fluss gefunden wird, fehlt eben diese Hose. Andere Teile fehlen auch, also Jacke, Tasche, Handy und so weiter. Aber ja, weibliche Leiche ohne Hose, da ist natürlich der Verdacht erstmal naheliegend, dass da was Sexuelles irgendwie eine Rolle spielen könnte und dass dann vielleicht dieses in den Fluss fallen und zu Tode kommen auch nicht ganz ohne Fremdeinwirkung geschehen ist.
Ja, würde ich auch so sehen. Weißt du Näheres zur Strecke? Du hast gesagt, dass das nur 1 Kilometer vom Elternhaus entfernt war. Wie kann man sich das vorstellen? War das alles so sehr weitläufig? Gab es in der unmittelbaren Nachbarschaft viele Häuser, wenige? Also ist es vielleicht eine Stelle, die stärker frequentiert ist, wo auch andere Leute hergegangen sein könnten? Oder wie ist das?
Ja, dazu kommen wir noch, denn es gibt so ein bisschen Streitpunkte über verschiedene Orte, die eine Rolle spielen könnten. Also es ist nicht so, dass ihr Zuhause total abgeschieden ist. Es ist so, da wo der Eiskeller ist, das ist quasi der Ortskern von Aschau, da führt auch so eine Hauptstraße durch. Da gibt es auch schräg gegenüber eine Gaststätte, die hat auch eine Kamera nach außen gerichtet, die wird auch noch eine Rolle spielen. Und da sind auch Leute verkehrt an diesem Abend. Wie gesagt, am nächsten Tag war Feiertag, das heißt, da waren feiernde Menschen unterwegs. Sie wohnt jetzt auch nicht in einem irgendwie isolierten Haus außerhalb, sondern es ist durchaus ein Wohnbereich und man muss auch durch Wohnbereiche gehen, um dahin zu kommen. Es ist jetzt kein Industriegebiet, es ist keine Brache, es ist einfach dörflicher Kontext oder kleinstädtischer Kontext, durch den man sich bewegt. Aber wie gesagt, ihr Bewegungsmuster, dazu kommen wir später noch, das wird hier noch eine Rolle spielen. Okay. Wie gesagt, zu ihr gibt es die üblichen Sachen zu sagen. Ne? Lebensfrohe junge Frau, einfach in diesem Ort sehr tief verwurzelt, vielleicht auch deswegen diese schnelle Suche, weil das einfach auch so eine Gegend ist, jeder kennt jeden, sie ist halt einfach auch Teil dieser Ortsgemeinschaft und aufgrund ihrer ja, offenen Art auch einfach jemand, den man kennt. Ne? Ansonsten, ja, wie das oft so ist, wird sie halt als sportlich, zielstrebig, engagiert beschrieben, hat einen großen Freundeskreis, also wie gesagt, so wie eigentlich immer Leute gezeichnet werden, die dann irgendwie Opfer werden. Man stellt sie eigentlich immer so in den positiven Aspekten dar, ne?
Ja. Sabrina, kennst du den Fall eigentlich? Kennst du den Fall, Sabrina?
Ja, ich kenne den Fall.
Du kennst den, okay.
Jetzt weiß ich, worum es geht.
Okay, alles klar. Das war ja in der Vergangenheit häufig so, dass ihr beide direkt schon Bescheid wisst und nur ich so Rätsel rate. Und in dem diesmal war ich mir nicht sicher.
Jetzt weiß ich, welcher Fall das ist und ich kenne den Fall. Also ich kenne ihn eigentlich ziemlich gut, weil das ist ein Fall, der hat mich natürlich auch zu dem Zeitpunkt auch extrem aufgeregt. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach ja, da ging so an mir vorbei. Also ich bin ja Amok gelaufen, ne? So gefühlt.
Ja, also Sabrina ist ja primär hier, wenn wir über Justizirrtümer sprechen und ich habe ihr die Tage auch schon gesagt, welche Fälle ich so im Kopf habe, die natürlich mit ihr Sinn ergeben und dann hatte ich den Eiskeller auch mit aufgezählt. Dann gibt es noch den Badewannenmord, der auch da in der Gegend stattgefunden hat. Es gibt Peggy Knobloch, wo es auch einen Justizirrtum gab. Es gibt Gustl Mollert. Harry Wörz hatten wir ja schon. Ne? Also ich habe auch noch genug Futter für dich, aber das ist jetzt heute erstmal hier der Eiskellerfall auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann so absehen, dass ihre Gruppe, mit der sie da war, sich im Laufe der Nacht irgendwie so nach und nach voneinander verabschiedet hat, dass die sich alle so unabhängig voneinander auf den Heimweg gemacht hat, haben bei ihr, wie gesagt, 2.09 Uhr die letzten Kameraaufnahmen aus dem Weg nach draußen. Die Strecke ist, wie gesagt, einen guten Kilometer lang, eigentlich vollkommen ungefährlich. Es geht da kurz an diesem Bärbach entlang, wie gesagt, auf der Höhe von so einem Parkplatz und da herrscht auch eine relativ schlechte Beleuchtungslage. Also das ist so ein bisschen der einzig doofe Punkt, der nicht jetzt irgendwie durch eine gut beleuchtete, bewohnte Strecke geht.
Genau darauf wollte ich eben auch hinaus. Nämlich so die Frage, die sich mir stellt, ist, ob es möglich ist, dass sie wirklich einfach so in den Fluss gefallen ist. Und die ausgezogene Hose ist natürlich dann, also klar, die zieht sich nicht von alleine aus, ja. Aber nur mal so theoretisch, könnte sie selbst reingefallen sein? Der Weg wird ihr bekannt sein. Also nehme ich an, dass es unwahrscheinlich ist, aber ich möchte es zumindest gefragt haben.
Dazu kommen wir auf jeden Fall später. Das ist nämlich eine zentrale Frage, die auf jeden Fall beleuchtet wird.
Okay.
An einer bestimmten Stelle im Bärbach, da findet man einen Ring von ihr, der offensichtlich auch ihr zuzuordnen ist. Da geht man davon aus, dass sie da irgendwo in diesen Bach reingefallen sein muss und dass die Strömung so stark war, dass die ihr quasi den Ring vom Finger gezogen hat. Also kannst du dir vorstellen, was da für eine Strömung geherrscht hat? Man findet da auch auf etwa gleicher Höhe, ungefähr da, wo auch der Ring liegt, eine Uhr, eine durch das Hochwasser stark beschädigte Uhr der Marke Holzkern, so eine Modemarke, relativ gut im Kommen.
Ja, die ist übrigens auch, soweit ich in Kenntnis bin, aus Süddeutschland. Und es der Name so sagt, verarbeiten die hauptsächlich Holz in ihren Produkten.
Genau. Und da denkt man jetzt, dass man da vielleicht schon irgendwie einen Hinweis auf einen möglichen Täter haben könnte. Denn wie gesagt, man geht davon aus, dass da ein Gewaltverbrechen vorliegt. Man meldet dann diese Uhr auch in den Medien, auch bei Aktenzeichen XY wird auf diese Uhr hingewiesen. Tatsächlich kann man den Besitzer der Uhr auch ermitteln. Das ist ein junger Mann, der 2 Wochen vor dem Tod von Hanna eben an dieser Stelle da in diesem Bärbach uriniert hat und beim Urinieren die Böschung runter ins Wasser gefallen ist und dabei seine Uhr verloren hat. Der kann auch beweisen, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht in der Gegend war. Also er spielt keine Rolle, dieser Fund der Uhr. Der erste Hinweis möglicherweise stellt sich als falsche Spur heraus.
Dann ist er auf jeden Fall ziemlich tollpatschig darunter geflogen, denn also so eine Uhr sitzt ja eigentlich relativ fest am Armband, am Handgelenk.
Ja, auf jeden Fall. Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht und auch viele, viele freiwillige Leute durchsuchen jetzt diese ganzen Wassergebiete rund um Aschau. Und auch der Auffindeort wirft natürlich wie die Auffindesituation Fragen auf. Sie hat keine Hose an und sie ist offensichtlich in diesem Wildbach ertrunken. Ist sie reingestürzt oder ist sie reingestoßen worden? Deutet die fehlende Hose auf etwas hin? Natürlich kommt die Leiche jetzt in die Rechtsmedizin und die stellt Ertrinken als Todesursache fest tatsächlich. Also, das ist schon mal unumstößlich. Es gibt aber verschiedene Verletzungen, die sie stutzig machen. Zum einen sind an beiden Seiten das sogenannte oder ist an beiden Seiten das sogenannte Akromion gebrochen, das heißt auch Schulterdach. Wenn du dir jetzt die Anatomie der Schulter vorstellst, dann hast du quasi das Gelenk und den Gelenkknorpel und auf der Seite von der vom Schulterblatt, also vom Oberkörper, da kommt dann ja vorne das Schlüsselbein und es gibt so einen Verbindungsknochen zwischen quasi jetzt grob gesagt zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt und das ist das sogenannte Schulterdach oder auch Akromion und die sind beidseitig gebrochen und das ist nach Meinung der Gerichtsmedizin eine sehr, sehr seltene Verletzung. Das kommt eigentlich so nicht vor und es finden sich ja so Stellen an ihrem Kopf, die aussehen, als ob da irgendwas auf ihren Kopf geschlagen wurde. Also so Eindellungen, die aber so ein bisschen so einen sternförmigen, eckigen Verlauf haben, sodass man davon ausgeht, dass irgendwas Menschgemachtes, also kein natürliches Teil, sondern irgendwas von Menschenhand geschaffenes, ihr auf den Kopf gehauen wurde. Und jetzt macht der Gerichtsmediziner etwas, was den Fall so ein bisschen lenkt. Er wertet in seinem Bericht und er schreibt, dass die ganze Situation für ihn wie eine Sexualstraftat aussieht, auch aufgrund der fehlenden Hose. Und dass die Spuren auf dem Kopf etwa an Hammerschläge denken lassen.
Gab es denn im Genitalbereich irgendwelche Spuren, Verletzungen oder
Nee,
so?
aber nee, gab es nicht. Aber ja, also sowas wie jetzt Körperflüssigkeiten, die wären natürlich dem Wasser anheimgefallen, höchstwahrscheinlich, oder hätten vielleicht auch durch ein Kondom verhindert werden können. Und es kann durchaus auch mal passieren, dass bei so einer Vergewaltigung jetzt gar nicht so super typische Spuren zurückbleiben, ne?
Okay.
Und dann ist natürlich auch noch die Frage, die ich nicht beantworten kann, durch dieses Treiben im Wasser, ich weiß nicht, welche Verletzungen da eventuell zugebracht wurden, dass man vielleicht das gar nicht so richtig unterscheiden konnte.
Ja, okay, verstehe.
Es gibt eben auch dann, wie jetzt du dir vorstellen kannst, keine DNA-Spuren. Also man hat jetzt keine so richtige, man hat keinen Beweis, man hat keinen Indiz, man hat einfach nur die Auffindesituation, die komisch ist, man hat die Wertung im Bericht der Gerichtsmedizin. Und man hat die Leiche und natürlich eben so, ja, den Menschenverstand, der einem sagt, weibliche Leiche mit runtergelassener Hose deutet eher auf ein Sexualverbrechen hin.
Aber es gibt
Jetzt.
auch diese sternförmigen Dellen. Ist man nicht mal auf die Idee
Ja.
gekommen, zu gucken, was das für ein Fremdkörper gewesen sein könnte? Also du hast ja gesagt, dass der Gerichtsmediziner was von einem Hammer erzählt hat. Ein Hammer ist jetzt nicht immer direkt sternförmig. Es gibt halt welche mit so einem Haken hinten dran,
Ja,
die dann vielleicht schon
einfach
mehr.
so eckig, also sternförmig im Sinne von so eckige, die aber so aussehen, eckig und gerade, also die nicht nach einem Stein oder so aussehen, sondern nach irgendeiner menschlich gemachten Struktur.
Ja, finde ich halt total wichtig, ne? Also, dass
Ja,
man
ja,
an
ja,
der
ja.
Stelle, das ist auch für mich jetzt bisher der einzige Anknüpfpunkt für weitere Ermittlungen, um herauszufinden, was es halt für ein Werkzeug gewesen sein könnte. Vielleicht ist es ja ein
Genau.
Spezialwerkzeug, das nicht jeder hat, weißt du, so in die Richtung denke ich gerade.
Auch dazu kommen wir noch. Die Polizei hat also nichts erstmal, die Behörden haben erstmal nichts. Man erstellt jetzt ein Bewegungsprofil von Hannah, wie sich dann ihr Handy in dieser Nacht bewegt hat, um einen möglichen Tatort ausfindig zu machen. Und man sieht eben, wo das Handy dann um 2:32 Uhr nochmal versucht hat, irgendwie jemanden in der Familie anzurufen. Also der letzte ausgehende Anruf des Handys. Und das ist in der Nähe dieser Stelle, wo man ihren Ring im Bärbach gefunden hat. Also verlegt die Polizei den Tatort an diese Stelle. Die wissen also gar nicht, was passiert ist. Die sagen aber, da ist der Tatort. Das ist, finde ich, auch schon mal so ein bisschen, ja, suboptimal.
Ja, das ist dann, aber geht das schon los? Das ist der Öffentlichkeitsdruck, der da entstanden ist, dass sie schon mal einen Tatort wenigstens, dass sie schon mal sagen, okay, hier muss es stattgefunden haben. Das ist auch der Klassiker. Wenn die nichts wissen, dann wird irgendwas entschieden oder irgendwas wird festgelegt.
Ja, und das ist natürlich problematisch, weil in dem Moment, wo du irgendwas festlegst, beeinflusst du ja auch den Verlauf der Ermittlungen, ne? Weil du hast dich auf eine
Richtig.
Theorie, du bist nicht mehr ergebnisoffen. Du hast dich auf
Richtig.
eine Theorie quasi mit dir selber geeinigt, ne?
Und Richter, am Ende sind Richter ja auch nur Menschen. Natürlich dürfen die sich natürlich nicht leiten lassen, weil die sind objektiv und ja, alles schön und gut. Aber trotzdem, ne, die Berichterstattung, die geht ja an denen auch nicht vorbei, ne? Also das
Ne,
ist
wie
schon
auch.
schwierig. Ja, eben. Und da geht das bei mir schon los, dass ich da schon eine natürliche Krise kriege, sag ich mal. Ne? Also, oh, mein Gott, ey.
Ja,
Loser.
die wird hier noch häufig kommen, diese Krise
Ja,
in
ich
diesem
weiß,
Fall.
der
Das,
Fall. So, oh mein Gott,
Reiben wir uns
Leute.
die Ohrläppchen.
Ja, muss einfach immer runter, runter.
Ja.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich kann es ein Stück weit verstehen. Also nicht das mit dem Pressedruck, aber zumindest, dass sie halt an der Stelle weiter forschen, wo der Ring gefunden wurde.
Ja, aber es gibt auch wirklich Probleme mit diesem vermuteten Tatort, und dazu kommen wir später auch noch. Das mit dem Ring ist vollkommen logisch, ja. Man findet dann auch, wie gesagt, so im Laufe der Zeit an der Prien auch immer weitere Kleidungsstücke von ihr. Man findet ihre Tasche, man findet ihre Jacke, man findet auch ihre Hose noch,
Ah.
aber da sind keine verwertbaren Spuren drauf. Jetzt melden sich Anwohner aus Aschau bei der Polizei und die melden etwas Seltsames. Denn die haben in dieser Nacht etwas gesehen, was durchaus erwähnenswert ist. Denen ist in dieser Nacht um 2 Uhr nachts herum ein Jogger aufgefallen. Jemand, der so nachts mit so einer Stirnlampe durch Aschau gejoggt ist. Und das ist ja schon ungewöhnlich, keine normale Zeit zum Joggen. Und das melden die eben der Polizei, dass ihnen da mehreren Leuten dieser Jogger aufgefallen ist. Und ja, das ist ungewöhnlich genug, als dass die Polizei dem eben nachgeht und jetzt denkt, okay, dieser Jogger, der könnte was mit diesem Fall zu tun haben. Der taucht dann auch auf einer Kameraaufnahme einer Gaststätte auf. Und daraus kann man dann also ableiten, dass der etwa zu der Zeit, als Hannah den Eiskeller verlassen hat, an so einer, ja, wie soll ich sagen, Parkanlage vorbeigejoggt ist, von der aus man den Vorbereich des Eiskellers sehen kann. Allerdings muss man dazu sagen, es ist 2 Uhr nachts oder Viertel nach 2 Uhr nachts, es ist stockdunkel, das ist ein paar hundert Meter weit weg, ne? Also der kann da nichts erkannt haben. Aber die Polizei unterstellt später tatsächlich, dass der da beim Vorbeijoggen Hannah gesehen hat und sich dann gedacht hat, die schnappe ich mir. Das ist also schon sehr, sehr haarsträubend, weil nachts um Viertel nach zwei auf mehrere hundert Meter erkennst du keine Person zielgerichtet. Das ist vollkommener Humbug.
Ich
Aber
finde es auch
ja.
krass zu sagen, allgemein, natürlich, in der Regel geht man nicht um 2 Uhr nachts joggen. Aber, also aufgrund dessen jetzt schon zu sagen, oh, das ist mysteriös, weil du um 2 Uhr nachts joggen geht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde das ein bisschen, also ich, warum denn nicht? Also, oder bin ich da jetzt so
Nee, also
komisch? Also,
ich bin da bei dir. Es gibt halt einfach solche Outdoor-Leute, weißt du, so, die
eben.
mögen so Aktivitäten, die finden es irgendwie cool, nachts zu joggen. Also, kann ich mir zumindest vorstellen, weil es gibt ja alles so, ne?
Ja,
Und
safe.
Fabian, du hast ja eben schon gesagt, da irgendwie an dem Bach wird gern geangelt, das ist irgendwie so ein Naturding, das zieht auch Leute an und so, und warum dann auch nicht nachts joggen, ne? Annalena Baerbock hat, glaube ich, auch mal in einem Interview erzählt, dass die wann irgendwann nachts im Regen oder abends im Regen oder sowas, als sie irgendwie auf so einer Auslandsreise war, gejoggt hat und irgendwie, keine Ahnung, weil sie sonst halt auch erkannt worden wäre und natürlich dann auch mit irgendwie Personenschutz und so alles drum und dran, aber trotzdem, also ich glaube, so Dinge passieren halt auch. Kann halt sein.
Ja, und tagsüber kann ja jeder joggen. Da muss man nachts
Ja.
durch joggen. Ja, so
Ja.
what?
Also Spoiler, der mysteriöse Jogger hier ist nicht Annalena Baerbock, aber ansonsten
Oh.
bin ich da bei euch. Also ich war auch schon nachts um zwei im Fitnessstudio und es gibt auch hier einen Grund, warum das so ist. Also es wird jetzt nach diesem Jogger gesucht, der da nachts durch Aschau gelaufen ist. Und das ist Sebastian T. Und seine Mutter weiß auch, dass er durch Aschau gelaufen ist. Sebastian T., dem ging es an dem ganzen Tag am 2. Oktober überhaupt nicht gut. Der war so ein bisschen kränklich. Der hat den halben Tag eigentlich verschlafen. Der wollte was mit Freunden machen, aber keiner hatte Zeit und auch Lust, was zu machen wegen des schlechten Wetters. Und der ist dann quasi so abends 19, 20 Uhr erst so richtig wach geworden von so einem, ja, kränklich verpennten Tag und war dann einfach so voller Energie, dass der sich nachts um zwei einfach gedacht hat, komm, scheiß drauf, ich laufe jetzt, weil der halt gerne gejoggt ist. Und so ist es halt gekommen, dass er in dieser Nacht gelaufen ist. Seine Mutter spricht ihn jetzt darauf an und sagt, ey, du warst doch in dieser Nacht laufen. Die Polizei sucht jemanden, der nachts gelaufen ist. Das könntest doch du gewesen sein. Sollten wir dich nicht bei der Polizei melden, als Zeugen halt? Und Sebastian T. macht das und der ist da auch vollkommen unbefangen. Der ist ja etwas langsam, sage ich mal. Das ist so ein junger Mann, der durch Luftnot bei der Geburt einfach so eine leichte Lernbehinderung zurückgehalten hat und ja. Netter, naturverbundener junger Mann, der gerne draußen wandern und spazieren geht, der auch einen Freundeskreis entwickelt hat, aber der für alles einfach ein bisschen länger braucht als andere in seinem Alter. Und so denkt er sich halt auch überhaupt nichts dabei, als seine Mutter ihn quasi als nächtlichen Jogger und somit als Zeugen meldet. Der gibt dann auch seine Joggingstrecke an und die führt ihn eben durchs nächtliche Aschau und die führt ihn auch ein Stück lang an diesem Bärbach entlang. Also da nämlich, wo die Kamera ihn aufgezeichnet hat, also quasi gegenüber vom Parkplatz am Eiskeller. Und man weiß, er ist ungefähr so eine Viertelstunde vor dem vermuteten Todeszeitpunkt dahergelaufen. Und jetzt rekonstruiert die Polizei, also die können seinen Weg nicht rekonstruieren. Der hatte kein Handy dabei, der hatte auch seine Sportuhr, die normalerweise die Strecke festhält, nicht dabei. Das heißt, man kann keine GPS-Daten auswerten. Und die unterstellen jetzt einfach, dass er Hannah gesehen hat beim Vorbeilaufen, dass er die kannte und schon immer irgendwie gut fand, obwohl er sagt, er kannte sie nicht. Und dass er dann eine Extrarunde gelaufen ist, um sie da dann abzufangen, wo sie letzten Endes vermutlich in den Bach gefallen ist. Und das würde zeitlich auch nur aufgehen, wenn er eben so eine Extrarunde gelaufen ist. Er sagt dabei, er ist keine Extrarunde gelaufen. Also es wird hier sehr viel unterstellt. Noch sagt man ihm auch nicht, dass man ihn vielleicht in Verdacht hat. Man befragt ihn als Zeugen. Und man fragt ihn aber auch so Sachen wie, ob er denn schon mal im Eiskeller war, ob er Hannah kennt, ob sie denn generell sein Typ Frau wäre, was denn überhaupt so sein Typ Frau wäre, ob er schon mal eine Freundin hatte. Also Sachen, die so gar nicht eine Rolle spielen. Aber er merkt das auch gar nicht, er checkt das nicht. Er ist halt sehr, sehr gutgläubig und erzählt seiner Mutter sogar noch, ey, die waren voll nett bei der Polizei, wir haben uns total gut unterhalten. So, dass die natürlich so Fragen mit Hintergedanken gestellt haben, hat er nicht verstanden. Ne?
Und ich habe das sogar, ich weiß nicht, ob du das auch so recherchiert hast, ich habe das mal mitbekommen, dass sogar die Polizei ihn so gefragt haben soll, von wegen, kannst du dir denn vorstellen, was da passiert ist?
Dazu komme ich noch, ja.
Ach so,
Dazu
okay,
komme ich noch,
Entschuldigung.
ja.
Das.
Ja, also, ja, erstmal generell finde ich diese Fragen, ne, so, was hast du denn so für einen Frauentyp? Das ist so, also, man würde ja eigentlich so bei einer Zeugenbefragung erwarten, ey, du bist da vorbeigelaufen, hast du irgendwas gesehen, ist dir irgendwas aufgefallen, ne? Aber so die Fragen, die anfangs gestellt wurden, die zeigen schon, dass man relativ schnell wahrscheinlich ihn in Verdacht hatte. Er soll dann auch nochmal wiederkommen und seine Klamotten mitbringen, die er an dem Abend getragen hat. Und in der Zwischenzeit befragt man auch seine Freundin, also seine beste Freundin, mit der er am Tag davor irgendwie geschrieben hat, also an diesem 2. Oktober, mit der wollte er was machen, die hatte aber keine Zeit. Und die erzählt der Polizei dann, dass Sebastian ihr am 3., also am Tag der Deutschen Einheit, erzählt hat, dass da eine Leiche im Fluss gefunden wurde und die wahrscheinlich einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen ist. Das Problem ist, das hätte an diesem Zeitpunkt am 3. noch keiner wissen können, weil das war, bevor die Leiche gefunden wurde. Und ihr fällt dieser Fehler später auch auf. Die fährt dann von der Polizei nach Hause, die macht eine Voicemail an ihre Mutter und die sagt, ey, ich habe gerade totale Scheiße gebaut bei der Polizei. Ich habe gesagt, Sebastian hat mir am 3. von der Leiche erzählt, der hat mir aber am 6. davon erzählt. Da wusste das schon das ganze Dorf, da war das Gesprächsthema überhaupt. Diese Korrektur ist der Polizei aber vollkommen egal. Also die nehmen diese Korrektur nicht hin, die gehen davon aus, der hat ihr das am 3. erzählt und das ist Täterwissen.
Tja.
Wusa. Ich sag nur Wusa, ne? Mehr sagt, kann ich nicht so sagen.
Und man muss dazu sagen, diese junge Frau Vanessa, die ist auch jetzt jemand, der auch etwas langsam ist, ne? Also da hast du halt zwei Menschen, die dieser Befragungssituation gar nicht gewachsen sind, intellektuell, die auch ohne Rechtsbeistand befragt werden. Und sie macht einen Fehler. Sie verwechselt einfach 2 Tage und wird dann darauf festgenagelt und ihre Korrektur wird quasi als verspätete Lüge hingenommen. Und man sagt ihr dann auch, wenn sie dabei bleiben wird, muss sie auch ins Gefängnis. Also sie hat dann auch Angst, selber ins Gefängnis zu müssen und ist sich dann halt nicht mehr sicher, ob es der 3. oder der 5. war, wo er das erzählt hat. Das ist natürlich auch problematisch, sag ich mal.
Ist doch wahrscheinlich auch illegal, oder? Sabrina, so eine
Ja,
Aussage.
auf jeden Fall. Definitiv. Und erstens ist es natürlich nicht rechtmäßig. Und zweitens ist die Polizei gar nicht zuständig dafür zu entscheiden, wer jetzt ins Gefängnis geht oder wer eben nicht. Also das ist ja, die Polizei ist die ermittelnde Behörde. So. Und die ermitteln für die Staatsanwaltschaft. Und dann erhebt die Anklage fürs Gericht. Ja? Also die Polizei kann gar nicht entscheiden, scheint, du gehst ins Gefängnis. Oder genau wie wenn die manchmal sagen, ja, wenn du das und das machst, gibt es Hafterleichterung oder Strafmilderung. Das entscheidet die Polizei gar nicht. Das wird hinterher entschieden. Das kann maximal der Staatsanwalt entscheiden. Aber die Polizei ist ja praktisch nur, naja, die sind die, sag ich mal, die Gehilfen der Staatsanwaltschaft. Deswegen, die können sowas überhaupt nicht entscheiden. Deswegen ist es definitiv rechtswidrig. Ja, ganz genau.
Ja,
Katastrophal.
sie hat jedenfalls Angst davor, ne? Und Sebastian kehrt jetzt zurück zur Polizei. Der sieht die so als Kumpels, ne? Der hat dieses erste Gespräch total freundlich wahrgenommen. Der hat jetzt seine Sportklamotten dabei. Und ja, jetzt passiert nämlich genau das, was Sabrina eben angeteasert hat. Die Polizei befragt ihn jetzt nicht mehr als Zeugen, sondern als Verdächtigen. Allerdings teilen sie ihm das nicht mit. Und das ist auch nicht zulässig, denn dir muss mitgeteilt werden, wenn du die Rolle wechselst und Beschuldigter bist, denn dann hast du ja das Recht zu schweigen und dann hast du auch das Recht, dir deine Worte würdest du dir genauer überlegen, als wenn du Zeuge bist. Und verdammt nochmal, würdest du dir einen Rechtsbeistand suchen. Man hat ihm also hier das total verwehrt.
Also erstmal ja, wollte ich noch, Entschuldigung, ganz kurz einschieben. Ja. Also ich kann total gut verstehen, warum sie die Daten verwechselt hat. Das ist eine enorme Drucksituation. Und ich hätte da vielleicht noch die Frage gehabt grundsätzlich, ob es vielleicht auch nachweislich belegbar ist, dass sie sich nicht gesehen haben am 3. Oktober. Oder haben die sich dann gesehen?
Ja, ist nachweislich belegt, dass sie sich da nicht gesehen haben. Ja, und sie hat das, wie gesagt, gegenüber von mehreren Leuten gesagt, dass sie sich da vertan hat. Und ihre Schwester hat dann später ausgesagt, dass diese Aussage am 5. bei einem Tischtennisspiel gefallen ist, also dass da darüber gesprochen wurde. Aber das wurde alles, dem wurde alles kein Glauben dann beigemessen. Das ist sowieso auch schwierig, denn jetzt ist es so, dass das eine entscheidende Rolle spielt. Am 3. hätte er das am 3. erzählt, hätte das, wie gesagt, noch keiner wissen können. Aber drei Tage später, war das Dorfgespräch Nummer 1. Ne? Und da wurde natürlich auch schon spekuliert in alle Richtungen. Das heißt, da kannst du 1000 Sachen gehört haben, logischerweise. Ne? So, und jetzt macht die Polizei das, was Sabrina eben angeteasert hat. Die fragen ihn, ja, was denkst du denn, was in der Nacht passiert sein könnte?
Und das ohne Belehrung. Das heißt, alles, was er jetzt sagt, ist nicht verwertbar, streng genommen. Plus, du hast ja als Beschuldigte noch das Recht zu schweigen. Das hast du als Zeuge in der Regel ja gar nicht. Außer du würdest selbst belasten. Das heißt, das sind schon zwei elementare Sachen und alles, was er jetzt sagt, ist nicht verwertbar, rechtlich gesehen.
Ganz kurz, also man hat das Recht zu schweigen nur, wenn man beschuldigt ist, ja? Als Zeuge nicht.
Die sagen in der Belehrung ja sowas wie, sie sind jetzt als Beschuldigter, sie haben das Recht zu schweigen und alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegenverwendet und sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren. So, das machen die, wenn du als Zeuge vernommen wirst, ja nicht. Da ist es dann halt nur, da hast du ein Auskunftsverweigerungsrecht, wenn du dich selber belasten würdest oder jemand anderen belasten würdest. Aber der Beschuldigte hat ein vollumfängliches Aussageverweigerungsrecht. Der muss überhaupt nichts sagen.
Okay.
Der kann einfach schweigen. Das darf auch nicht zum Nachteil ausgelegt werden. So. Und das heißt, wenn nicht belehrt worden ist, dann darf alles, was danach gesagt wird, überhaupt nicht, also dann ist das praktisch wie null und nichtig. Luft. Weil ohne Belehrung gibt es nichts.
Ja.
Eine Katastrophe.
So, die hat aber wie gesagt nicht stattgefunden und jetzt wird er hier eingeladen zu spekulieren und der sagt jetzt, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht in ein Auto eingestiegen ist oder bei jemandem mitgegangen ist und gehen wollte und der wollte sie nicht gehen lassen und der hat sie dann festgehalten und ihr auf den Kopf geschlagen. Und das sieht die Polizei jetzt wiederum als Täterwissen, das auf den Kopf schlagen, weil das ja im Obduktionsbericht stand, aber dass man da im Dorf vielleicht schon 3, 4, 5 Tage drüber gesprochen hat, weil das ja auch die Leute mitbekommen haben, das haben ja die auffindenden Feuerwehrleute, was weiß ich, was Einsatzkräfte auch rum erzählt, das ist ja Thema Nummer 1 gewesen, ne? Das ist ja längst kein Täterwissen mehr. Und das ist halt, das ist eine total skurrile Sache. Und jetzt konstruiert die Anklage da eine sehr, sehr interessante Situation. Die sagen jetzt, okay, Tatzeitpunkt war 2.32 Uhr und 9 Sekunden, als dieser Anruf rausgegangen ist von Sabrina, dem Opfer. Da hat Folgendes stattgefunden. Da hat er sie überwältigt, hat sie quasi auf den Bauch gelegt, in bäuchlingens Lage gebracht, hat sich auf ihren Rücken gekniet, dabei beide Schulterdächer gebrochen. Da von dem auf ihr Knien sind diese Brüche entstanden. Dabei hat er mit einem Hammer, warum auch immer er den nachts beim Joggen dabei haben sollte, auf ihren Kopf geschlagen, 7-mal. Aber trotz dieser Situation hat sie es geschafft, aus ihrem Handy noch einen Notruf abzusetzen, der aber nicht angekommen ist. So, klingt vollkommen logisch. Und dann hat er sie in den Bach geschmissen, wo sie dann eben in die Brienen abgetrieben und ertrunken ist. Das ist jetzt die offizielle Version.
Krass, klingt logisch.
Ich frage mich auch, also das geht ja komplett nicht auf. Darüber muss man nicht diskutieren. Ich frage mich, wenn er doch vorher Vermutungen geäußert hat, so in die Richtung ging, ja, vielleicht hat jemand irgendwie angehalten mit dem Auto und ins Auto gezerrt und dies, das. Damit hätte er sich doch theoretisch auch entlastet, denn man weiß ja, dass er als Jogger unterwegs war. Es war ja kein Täterwissen, es war ja wirklich nur eine irgendeine Spekulation.
Richtig, aber als Täterwissen wurde gewertet, dass er gesagt hat, derjenige, sie könnte dann weggewollt haben und die Person hat sie dann festgehalten und ihr auf den Kopf geschlagen. Das wurde als Täterwissen gewertet, was ja, wie gesagt, vollkommener Humbug ist. Konstruktion.
Was interessant ist für die, ne? Was passen würde.
Genau. Die Konstruktion sieht jetzt so aus, dass er sie vom Sehen schon kannte. Und ihr ist im Eiskeller quasi ihre Hose kaputt gegangen. Also der Hosenstall hat nicht mehr geschlossen, sage ich mal. Der stand offen. Und man sagt jetzt, dass er quasi vorbeigelaufen ist, hat sie gesehen über mehrere hundert Meter nachts im Dunkeln. Und aufgrund ihrer offenstehenden Hose war so ihr Bauch ein bisschen sichtbar. Und das hat möglicherweise ihn dann sexuell erregt. Und dann hat er eine extra Runde gelaufen, um sie abzufangen, um über sie herzufallen. Er hatte zufällig einen Hammer dabei, hat sich auf ihren Rücken gekniet und auf ihren Kopf geschlagen. Dabei hat sie es trotzdem geschafft, einen Notruf abzusetzen. Dann hat er sie in den Bach geworfen und sie ist ertrunken. Das ist jetzt die Version der Anklage. Also schwierig, sag ich mal. Allerdings gibt es da auch Probleme mit dieser Theorie. Also abgesehen davon, dass die Theorie an sich natürlich total hanebüchen ist.
Ich frage mich auch mal in solchen Fällen wieder eine Anklage, weil man muss ja immer, das habe ich ja schon mal gesagt, da muss ja immer, die Anklage wird ja dann nur zugelassen und die Hauptverhandlung wird nur eröffnet, wenn ein hinreichender Tatverdacht gegeben ist. Und das ist ja dann der Fall, wenn eine Verurteilung die Wahrscheinlichkeit höher ist als die des Freispruchs. Und bei so einer Geschichte frage ich mich, welcher Richter sich da dachte, nee, also das ist eine logische Geschichte und das macht Sinn, da lassen wir mal zu, weil die Verurteilung der Person ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Also ich weiß da nicht, also ich, keine Ahnung, das übersteigt meine kognitiven Fähigkeiten.
Vielleicht hilft es dir, wenn ich jetzt schon mal spoilere, dass genau das Strafverfolgungsteam, was hier aktiv ist, uns nochmal begegnen wird in einem Fall, wo du auch wieder zu Gast sein wirst. Denn genau die gleichen Menschen, die diese Scheiße hier verdummbeutelt haben, sind die gleichen Ermittler und die gleichen Strafverfolgungsbehörden, die diesen Badewannenmord verdummbelt haben.
Nee, das wusste ich nicht.
Crazy. Also das ist auf jeden Fall, das ist wirklich die Abteilung Patt und Patter schon, der bayerische, ja, definitiv, also, wow. Ja.
Boah.
Ja.
Katastrophale Hilfe. Oh nein, kriegst du Laune.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt irgendwie Schokolade rüberreichen oder sowas, wenn das
ja, hilft. Ja, ich brauche Nervennahrung bei sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Das wusste ich nicht, das habe ich wirklich noch nicht gewusst.
Ja, das ist geil, ne?
Das ist krass. Also, mir fehlen die Worte.
Ja, es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Jetzt wird er verhaftet, Sebastian, also so richtig filmreif. Der fährt auf der Autobahn, wird dann auf der Autobahn abgefangen, verhaftet und nach Traunstein in die Untersuchungshaft gebracht. Also wie so ein, als ob man da jetzt so einen Terrorist verhaftet hätte, Carlos der Schakal oder so. Ne? Der wird also so richtig, richtig crazy da abgefangen und erstmal eingesperrt. Und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, denn für ihn war das ja alles, waren das ja Zeugenaussagen, die Polizisten waren seine Kumpels, keiner hatte ihm irgendwas gesagt. Seine Freundin hatte ihm zwischendurch schon mal gesagt, dass es wirkt, als ob sie ihn verdächtigen würden und er hatte dann auch schon auf einer Party besoffen gesagt, ja gut, dann, wenn alle das so denken, dann war ich's halt, also hat da schon damit gerechnet, dass er halt irgendwie da ins Visier kommt. Ne? Da sitzt er jetzt auch erstmal, während ermittelt wird. Und ein halbes Jahr nach dem Tod von der guten Frau von Hanna, da findet sich ihr Handy in der Prien. Das ist da auch irgendwo abgetrieben und das kann auch wieder ausgewertet werden. Das schafft man tatsächlich nach einem halben Jahr, das Ding nochmal irgendwie auszulesen, auszuwerten. Und man stellt fest, dass sie nach diesem vermuteten Angriff um 2.32 Uhr und 9 Sekunden aber nochmal in eine ganz andere Richtung gelaufen ist, sich also vom vermuteten Tatort wegbewegt hat. Damit fällt also Tatort und Tatzeit quasi weg, so wie die Polizei sich das konstruiert. Die sagen jetzt aber, ja gut, es gibt eine 80 Meter Standardabweichung von GPS-Messungen und diese Bewegung nach 2.32 Uhr, die ist irgendwie knapp über 80 Meter weg vom Tatort. Das ist fällt in die Standardabweichung und auch, dass das nach der vermuteten Tatzeit ist, das ist irgendeine Abweichung. Trotzdem sind unsere Meinungen valide. Also trotzdem Tatzeit, Tatort bleibt bestehen für uns. Und man muss da nochmal festhalten, es gibt keine Zeugen, die gesehen haben, dass er irgendwie zur Tatzeit sie gesehen hat. Es gibt keine Kamera, die die beiden irgendwie gemeinsam aufgezeichnet hat. Es gibt nur diese eine Kameraaufnahme, dass er so grob in der Nähe rumgelaufen ist. Also es gibt keine konkrete Spur, die auf ihn deutet. Das muss man ja auch nochmal festhalten, ne?
Plus, dass die Geschichte ja im Kern schon völlig unlogisch ist. Also wenn man jetzt wenigstens eine logische Geschichte, dass man sagt, okay, Das macht Sinn, ja, das ist so. Aber man hat keine Zeugen, müssen wir mit Indizien arbeiten, Mosaiktheorie, kommen wir gleich bestimmt noch zu. Aber wir haben ja schon eine komplett unlogische Geschichte. Ich weiß überhaupt nicht, wie man da weiter, überhaupt aus dem Kern heraus weiter konstruieren könnte. Also da muss ich schon abbrechen und sagen, nee, stopp, das macht gar keinen Sinn. Stopp, da brauche ich gar keine Zeugen suchen, weil das macht schon im Kern gar keinen Sinn.
Ja, natürlich macht auch das Fehlen von forensischen Spuren von irgendwie DNA oder so, das macht natürlich auch alles sehr, sehr schwierig. So, jetzt sieht eine Anwältin, die sieht diese ganze Prozessberichterstattung im Fernsehen, Regina Rick, das ist eine bayerische Rechtsanwältin, und die fühlt sich jetzt doch sehr unangenehm erinnert an diesen Badewannenmord, wo sie nämlich den Verdächtigen vertreten hat. Und die fragt sich, ob nicht auch hier irgendwie vielleicht, ja, wie soll ich sagen, das Recht vielleicht ein bisschen großzügig ausgelegt wird seitens der Polizei und der Behörden. Und die beginnt jetzt, sich dem Verteidigerteam zuzuordnen, denn der bisherige Verteidiger, der hat nicht unbedingt im Sinne des Angeklagten agiert, der ist quasi auch vor dessen Schuld ausgegangen, hat auch gesagt, so komm, wenn du jetzt zugibst, dass du es warst, dann kommst du ja billig aus der Nummer raus und es spricht eh alles gegen dich und so. Also der hat jetzt nicht unbedingt einen guten Job gemacht, sag ich mal.
Ich muss hier mal kurz, Regina Rick, super sympathische Frau, hat übrigens, soweit ich das noch, er ist ein Rottweiler, also ich weiß nicht, was ihr für Hundefans, also mega spannend. Und hat, ich hab mir, als ich den Fall mitbekommen habe und wusste, dass sie ein Rottweiler, habe ich mir gedacht, die hat sich da in den Fall so festgebissen wie so ein Rottweiler. Ich finde, das war nicht so eine sehr spannende Metapher. Da ich mir dachte, der eine hat gedacht, ach ja, komm, bestimmt Pflichtverteidiger gewesen, ja, das war, und du warst es bestimmt, komm, und jetzt gedacht, nee, jetzt erst recht, da beiße ich mich jetzt mal fest und dann hat sie auch durchgezogen. Wie so ein Rottweiler halt. Ja,
Starke Metapher auf
gepasst,
jeden
ey.
Fall.
Ja, fand ich sehr spannend. Das ist vielleicht nicht für den Fall, aber ich wollte mal kurz erwähnen, dass das ein Rottweiler ist. Fand ich cool.
Ja, und der fällt jetzt halt so Punkte auf, wie zum Beispiel eben diese Bewegung, diese GPS-Bewegung, die da nach dem vermutlichen Tod, nach dem Tatzeitpunkt auch über den Tatort hinweg noch stattgefunden haben. Und die kennt jemanden, der so ein GPS Mitentwickler war, also der die Technik halt sehr genau kennt, und der sagt eben, das ist nicht mit einer Standardabweichung erklärbar. Und natürlich fällt ihr auch auf, dass es keine konkreten Beweise gegen ihren Mandanten gibt. Und ja, die überlegt jetzt auch, können diese Wunden am Kopf nicht von was anderem stammen als einem Hammer? Die ist ja, wie gesagt, kilometerweit durch einen wilden Fluss getrieben worden. Kann das nicht einfach auch in dem Fluss entstanden sein? Können das Anprallverletzungen sein, die irgendwo im Fluss entstanden sind? Jetzt ergibt natürlich das Gutachten, dass diese Verletzungen wahrscheinlich von Gegenständen herrühren, die nicht natürlich sind, also die menschgemacht sind. Also man erkennt irgendwie klare Kanten und Linien und die kommen in der Natur so nicht vor. Deswegen spricht die Gerichtsmediziner von einem Hammer und deswegen sagen Gutachter, nee, das kann im Fluss so wahrscheinlich nicht passiert sein. Aber sie lässt nicht locker. Und dieser Fluss wird jetzt mehrfach von ihrem Team und von Sachverständigen erstmal abgegangen und in Augenschein genommen. Währenddessen wendet sie sich auch anderen Punkten zu. Beispielsweise kann die Hose nicht einfach, wenn die ja kaputt war, wenn der Verschluss kaputt war, kann der Fluss nicht die Hose ausgezogen haben. Denn der hat ja auch einen Ring abgezogen vom Finger. Warum sollte der nicht auch die Hose wegspülen können? Sachverständige der Staatsanwaltschaft sagen, das geht nicht. Sachverständige, die Regina Rick beantragt, sagen, doch, das geht sehr wohl und die machen dann auch Versuche und das ist möglich, dass quasi so eine, ja, im Verschlussbereich beschädigte Hose einfach von der starken Strömung weggeschwemmt wird. Dadurch ist dann natürlich auch dieses Hose weg gleich wahrscheinlich Sexualverbrechen, diese Lesart schon mal komplett weg, ne? Und die finden auch etwas anderes. Und zwar gibt es eine alte Mühle an der Prien und da gibt es so ein Wehr, also so einen künstlichen Stau, wo man das Wasser je nachdem stauen und zurückhalten kann und kann so Wasser ableiten zu dieser Mühle hin eben, um die zu bewegen. Und da gibt es so ein Fallgitter, womit man den Wasserlauf regulieren kann und da sind Schrauben dran. Und diese Schrauben passen genau zu den Einkerbungen an dem Kopf, also zu diesen Verletzungen, sodass sie jetzt davon ausgeht, dass Hanna ertrunken, tot, einfach durch dieses Wildwasser mehrfach gegen dieses Staugitter getrieben worden ist und dadurch dann von den Schrauben diese Verletzungen am Kopf zurückbehalten hat
Das war jetzt
und die Hose eben verloren hat durch den Fluss.
genau das habe ich mir nämlich auch eben gerade gedacht. Es gibt ja diese Schrauben, die du mit so einem Schraubenschlüssel halt lösen kannst, ne? Das sind ja meistens dann auch über verschiedene Ecken. Ich weiß nicht, ob es 6 oder 8 Ecken sind. Und das würde nämlich genauso passen, dass halt irgendwas im Wasser installiert wurde. Meine Idee war irgendwie ein Holzpfosten, um irgendwas abzulenken oder wie auch immer was, so am Ufer, weißt du? Und da, ja, das muss ja irgendwie befestigt werden und das wird nun mal eben auch häufig dann mit Metallelementen getan.
Genau. Und der Sachverständige sagt auch, das ist ein Wildbach und da gibt es halt auch mehrere so kleinere Wassergefälle und auch so Stromschnellen. Und der sagt, ey, diese gebrochenen Schulterdächer, das kann wunderbar eine Folge sein von so hin und her prallen zwischen so Steinen oder so, weißt du, so hin und her gespült werden. Ja. Das kann, das muss nicht auf ein Draufknien hindeuten, das kann easy eben durch diese so einen Strömungsschaden sein.
So, und damit hätten wir nämlich auch eine Erklärung, warum eben dieses Acromium, habe ich mir das richtig aufgeschrieben, das beidseitig gebrochen wurde, weil sie irgendwie möglicherweise mit dem Kopf dann durch so eine Art Gitter geraten ist oder sowas. Ja, und eben diese Gitterstangen an beiden Seiten die Schulterpartien berührt haben könnten.
Ja, genau. Oder sie eben wie so eine Flipperkugel so zwischen verschiedenen Steinen einfach so hin und her geflippert ist, je nachdem, was, wenn da so eine Stromschnelle ist und man kennt das, wenn du dann irgendwas ins Wasser schmeißt, das wird dann manchmal an bestimmten Stellen, wo dann so ein Sog ist, so kurz gehalten und so hin und her gespült, ne, und dann erst weiter getragen. Mhm. Das könnte halt auch gut passiert sein. Also es gibt auf jeden Fall Gutachter, die sagen, ey, dieses Verletzungsmuster, dieses Verletzungsbild, das sie zeigt, das lässt sich sehr, sehr gut erklären, eben mit so Strömungsverletzungen. Und ja, wie gesagt, die weggespülte Hose, die kann eben auch erklärt werden. Und ein weiterer Gutachter, den Regina Rick ins Boot geholt hat, der macht jetzt Folgendes. Der liest dieses kaputte Handy aus und der kann den Akku auswerten auf eine Art und Weise, was ich vorher noch nie gehört habe. Und der kann nämlich quasi bestimmen, dass um 2.32 Uhr und 9 Sekunden, also als dieser vermeintliche Anruf rausging, dass da eine massive Abkühlung des Handy-Akkus stattgefunden hat zu diesem Zeitpunkt und dann auch das auf einem kalten Niveau geblieben ist. Und der geht jetzt davon aus, dass das der Moment war, wo das Handy Berührung zum Wasser hatte, also ins Wasser gefallen ist, dadurch massiv abgekühlt ist und dadurch sich so eine Art Hosentaschenanruf gelöst hat, weißt du, durch die Berührung der Wasseroberfläche. Dass das kein gezielter Notruf war, sondern einfach so ein, ja, so eine Art Hosenanruf im Wasser.
Klingt ehrlich gesagt so ein bisschen abenteuerlich für mich, aber er ist ein Experte. Vielleicht ist sowas ja wirklich möglich.
Ist offensichtlich möglich und wie gesagt, offensichtlich durch diesen Kälteeinfall zumindest erklärbar, dass das Handy da den Wasserkontakt hatte.
Ja, das denke ich mal auf jeden Fall, das ist erklärbar. Auch spannend an der Stelle, wir haben ja vorhin über diesen Standort gesprochen und da gibt es ja scheinbar Standardabweichungen, wie du es benannt hast, von 80 Metern. Aber hier an der Stelle ist man sich sehr genau, dass man einen Akku genau, punktgenau, uhrzeitgenau auslesen kann. Das kann ich mir so kaum vorstellen.
Ja, aber das kann man scheinbar. Also man kann da zumindest auf diese Metadaten, auf diese internen Daten zugreifen, welche Temperaturentwicklung der hat. Darum geht's. Also wann der eine normale Betriebstemperatur hatte und dann einfach einen massiven Abfall hatte.
Okay, dann wahrscheinlich softwareseitig. Also dass sie nicht irgendwie den Akku irgendwie gescannt haben, sondern wahrscheinlich irgendwie anhand der Software herausfinden konnten, bis wann das Gerät aktiv war. Und parallel haben sie wahrscheinlich diesen Temperaturabfall irgendwie registriert. Okay, gut. Ja, das glaube ich schon eher.
Ja, das muss so in der Art gewesen sein. Also das, und das ergibt auch Sinn, finde ich. Also ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung von Technik, ne? Aber ja, das kann ich mir erklären. Das ergibt für mich irgendwie Sinn, diese Erklärungsszenario.
Ja, für mich auch. Und zwar deswegen, weil du ja deine Nutzungsdaten hast im Handy. Du kannst ja genau gucken, so wie viel Screentime du hattest und so, ne? Und relativ genau nachvollziehen, wann du das benutzt hast, dein Handy. Auf der einen Seite und möglicherweise hat er dann eben parallel nochmal die Temperatur gecheckt oder so und ist dann irgendwie, hat gesehen, dass es da eine Schnittstelle gibt von der Uhrzeit her.
Ja, vor Gericht, das hat Sabrina eben schon angesprochen, Richter sind auch nur Menschen und vielleicht auch befangen durch die Berichterstattung und so, durch irgendwas anderes oder glauben eben ganz stark an das, was ihre Ermittlungsbehörden ihnen präsentieren. Vor Gericht hat Sebastian T. erstmal keinen leichten Stand. Da zeigt sich die Richterin sehr, sehr empathisch und einfühlsam allen Zeugen gegenüber, außer ihm. Also die bietet, weiß ich nicht, Eltern und Freunden von Hannah an, dass sie den Saal verlassen können, dass man kurz Pause machen kann, wenn sie bestimmte Details nicht hören oder sehen können oder dass sie sehr auf ihre Seele Acht geben sollen. Die ist halt sehr, sehr super empathisch und mitfühlend, lässt aber immer wieder wenig Zweifel daran, dass sie den Angeklagten für schuldig hält, also schon auch bevor dann das Urteil verkündet wird. Und so überrascht es dann niemanden, als im März 2004 das Urteil fällt, Jugendstrafe, 9 Jahre wegen Mordes. Und ja, Regina Rick mit einem Hamburger Experten zusammen dann eben in Revision geht, also das Urteil anfechtet. Und wir hatten da schon mal drüber gesprochen, das ist super schwer, so ein bestehendes Urteil quasi anzufechten und in Revision zu gehen. Und das ist in Bayern nochmal extra schwer. Also das ist da definitiv nochmal eine andere Hausnummer als in anderen Bundesländern. Dazu werden wir im Fall des Badewannenmordes noch kommen. Da werden alle Ohren schlackern. Aber jetzt hier ist das auf jeden Fall auch erstmal eine große Aufgabe, die da vor dem Verteidigerteam steht.
Ja, die können ja nur mit dem Urteil arbeiten und dem Sitzungsprotokoll. Weil mehr nimmt der BGH ja auch gar nicht in Augenschein. Und das finde ich auch immer so, das ist ja auch so schwierig. Man kann keine neuen Zeugen vorbringen, nichts. Kann einfach nur gucken, haben die das Recht richtig gewürdigt, richtig angewendet? Ne, ist das Sitzungsprotokoll, ist die SDPO da gewahrt worden? Das ist halt das Schwere an so einer Revision, ne? Das ist schon, wie du schon gesagt hast. Da beißen sich viele Verteidiger wirklich die Zähne aus.
Ja,
Mehrere hundert Seiten sind da normal.
allerdings spielt hier das Schicksal ein bisschen mit und Gericht und Staatsanwaltschaft liefern quasi dem Verteidigerteam ein Elfmeter Freihaus für eben diese ja, Neuaufwicklung des Verfahrens. Denn es taucht eine E-Mail auf, die wird Regina Rick irgendwie zugespielt, die bekommt sie irgendwie im Laufe der Akteneinsicht. Und da tauscht sich die Richterin mit der Staatsanwaltschaft schon Wochen vor dem Urteil aus und da wird quasi schon das Urteil besprochen. Also da machen die quasi schon untereinander aus, dass sie der Anklage folgen wird und da wird schon vor Ende der Beweisaufnahme, also in der Phase, wo man eigentlich noch offen für alles sein sollte, wird da quasi schon klar gemacht, okay, du forderst das, ich gehe da voll und ganz mit, wir machen das so unter uns aus.
Dürfen die denn miteinander kommunizieren, Sabrina?
Kommunizieren, ja.
Also klar, man darf sich einen
Aber
schönen Tag wünschen
ja,
und
aber
einmal begrüßen
absprechen,
in der
also es
Cafete,
gibt
so ungefähr, aber.
ja, nee, also sowas auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich die Möglichkeit der sogenannten Verständigung, aber dann wird natürlich auch der Verteidiger mit ins Boot geholt. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, bevor ein Urteil gesprochen wird, es ist sowas wie im Amerikanischen immer diesen Deal. Das gibt es im Deutschen auch, das glaube ich 257 StPO, bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall, das ist die sogenannte Verständigung, dass man darüber spricht, pass mal auf, wenn jemand dann das und das sagt, dann können wir über die und die Strafe reden, das geht. Aber da müssten alle Prozessbeteiligten natürlich involviert werden und nicht nur Richterschaft und Staatsanwaltschaft. Das ist ja völlig, das ist ja, also da, ich finde da gar kein Wort mehr für, das ist ja mehr als befangen. Also ich weiß gar nicht, was ist der Superlativ von, also Katastrophe und das auf gar keinen Fall. Das ist ja Boykott des Verfahrens, das ist ja auch nicht mal richterliche Würdigung oder sonst, also das ist ja, wo ist die Objektivität da geblieben? Und die Staatsanwaltschaft ist ja
Ja.
die objektivste Behörde der Welt, sagt man ja, huhu, ne? Also katastrophal.
Zumal ja dann eben genau das, wenn man schon Wochen vor Prozessende
Gar nicht.
quasi einen Deal macht, dann kann man sich ja auch denken, dass quasi alles, was danach an möglicherweise entlastenden Sachen kommt, an Zweifeln kommt, an Beweisen, das wird alles gar nicht mehr objektiv gewürdigt, weil das Urteil ja schon gefallen ist, ne?
Richtig.
Aber dann ist natürlich schon spannend, mal herauszufinden, wie es denn sein kann, dass so eine E-Mail ausgerechnet bei Regina Rick landet, denn das ist ja mal kein Zufall. Also es wäre wirklich sehr spannend zu wissen, ja, wer das wahrscheinlich als Insider dann weitergeleitet hat. Und auf
Ja.
der anderen Seite klingt das für mich so unprofessionell, per E-Mail sowas auszumachen auch noch. Also wenn die sich auf einen
Ich wollte
Kaffee
gerade
getroffen
moderieren.
hätten, dann hätte ich
Ja,
das noch
genau.
verstanden. Aber so?
Ja, aber so, das ist schon.
Also man sagt ja, wer schreibt, der bleibt, ne? Also auch im negativen Sinne.
Ja.
Ja, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, ne? Entweder hat ihr das wirklich jemand zugespielt, der es gut mit ihr meint, oder im Zuge der allgemeinen Akteneinsicht hat da irgendwer übereifrig irgendwas ausgedruckt, was nicht ausgedruckt werden sollte. Aber du hast natürlich recht, wenn man schon solche Scharaden plant, dann macht man das bei einem Glas Wein oder bei einem Kaffee irgendwo in der stillen Ecke, aber nicht per E-Mail, wo man eine digitale Spur hinterlässt. Das ist maximal dumm. Also wirklich maximal dumm.
Aber Schicksal, ne? Karma und so. Dachte, also wahrscheinlich in dem Moment sollte es auch so rauskommen.
Ja. Naja, und so wird der Prozess eben wieder aufgerollt. Und ja, das ist natürlich auch eine emotional sehr, sehr schwierige Zeit für die Familie der Toten, ne? Denn die hatten ja quasi schon einen Abschluss gefunden für sich. Die hatten eine Erklärung. Da gibt es einen Täter. Und jetzt auf einmal im neuen Prozess stellt sich das Ganze dann eher als Unfall dar. Man weiß nicht genau, wollte sie vielleicht urinieren und ist dabei in den Bärbach gefallen, oder wahrscheinlichere Theorie, sie hatte irgendwas an ihrer Jacke und wollte die Jacke so ein bisschen abwaschen und ist dabei dann ausgerutscht und in den Bach gefallen und ertrunken. Es deutet eben alles auf einen Unfalltod hin und der Zusammenhang mit Sebastian T. ist halt hardcore konstruiert und das ist natürlich dann auch für die Familie schwer, ne? Du hattest eben noch ein Verbrechen und auch einen Schuldigen, auf den du wütend sein konntest. Und jetzt ist es halt einfach so ein wirklich haarsträubend dummer Unfall. Hanna hatte über 2 Promille im Blut. Das ist natürlich auch sehr, sehr ordentlich, ne?
Das
Und da,
stimmt, ja.
ja, da ist so ein Fehltritt natürlich dann auch schnell passiert und so ein eigentlich kleines Bächlein, was dann eben sehr hohes Wasser trägt. Ich habe das manchmal gesehen, so. Ich hatte, wie gesagt, so einen Bach hinter meinem Elternhaus und wenn der dann Hochwasser hatte und du hast dann am nächsten Tag gesehen, was für krasse, große Steine irgendwo rumgespült wurden, die vorher ganz woanders lagen, die dann so 100 Meter weiter unten lagen. Also was für eine Kraft einfach im Wasser steckt, ne?
Ja, Wasser hat eine enorme Kraft, das unterschätzen viele. Definitiv.
Ja, und so wird dann Sebastian natürlich freigesprochen nach fast 3 Jahren unschuldig in Haft. Und das Gericht würdigt eben auch die Richterin unter Tränen, würdigt, dass das Gericht oder das deutsche Rechtssystem ihm sehr Unrecht getan hat und dass sie das jetzt froh ist, dass sie das revidieren kann. Also die ist
Die gleiche
sehr, sehr
Richterin.
emotional. Nee, eine andere, eine
Eine
andere.
andere.
Wird ja aber nach der Revision wird dann ans gleiche Gericht in der Regel, aber eine andere Kammer dann
Ach so,
ja
okay.
verwiesen.
Und die ist auch relativ hart zu den ermittelnden Polizisten. Die ist halt so eine, das ist so eine Frau, die so eine unglaubliche Freundlichkeit ausstrahlt und so eine Sanftheit, aber damit eigentlich ihre Härte und ihre Kompetenz verbirgt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die dann eben so im Prozess fragt, ja, ich bin irritiert über die Spur hier, wo sie dann fragen, welchen Frauentyp denn der Angeklagte bevorzugt. Was spielt das für eine Rolle? Ich sehe nicht, was das für eine Rolle spielt in diesem Sachverhalt. Und dann die Polizisten sich rausreden wollen und sagen, ja, das habe ich nicht gefragt, das hat der Kollege gefragt und sie dann kurz so in den Akten blättert und sagt, ach, das ist aber jetzt blöd, denn der Kollege hat, den hatte ich schon befragt und der sagt, das waren Sie. Also was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ne? Also die lässt die jetzt mal so ein bisschen gerade stehen für ihre scheiß Ermittlungstätigkeiten und kocht die halt mal so ein bisschen. Es ist halt auch insgesamt viel schiefgelaufen, muss man sagen. Ne? Es gab einen Belastungszeugen zwischendurch, das hat der Staatsanwaltschaft natürlich sehr in die Karten gespielt. Das war ein Gefängniskollege aus der Haft in Traunstein und der ist dann zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat gesagt, ey, der Sebastian hat das in der U-Haft gestanden. Der hat mir das erzählt, dass der wollte mit ihr schlafen, sie hat sich gewehrt und damit sie ruhig ist, hat er sie erschlagen. So. Und er wollte natürlich einen Deal klar machen, dass das also für seinen Prozess was Gutes für ihn rausspringt. Ne? Und das hat man dann natürlich vor dem Schuldspruch damals als weiteres belastendes Material genommen und hat das als bare Münze genommen, hat aber nicht nachgeforscht. Das hat dann Regina Rick auch gemacht, dass eben dieser Häftling schon 7 oder 8 Mal andere Mithäftlinge beschuldigt hat und da als Zeuge ausgesagt hat und mittlerweile als notorischer Lügner bekannt war und auch von psychotherapeutischer Seite evaluiert wurde und als chronischer Lügner schon quasi diagnostiziert war. Ne? Und dem hat man quasi auch geglaubt im ersten Prozess. Also haarsträubend.
Passt ja alles,
Unglaublich.
ne? Wenn es passt, passt es.
Ja,
Egal,
also,
wie, Hauptsache rein.
genau, was passt, hat man mit Kusshand genommen
Genau.
und alles, was nicht passt, was ja viel, viel mehr war, hat man einfach ignoriert und was nicht passt, hat man halt auch passend gemacht, ne? Ach ja, der ist bestimmt eine extra Runde gelaufen. Gibt zwar keinen Hinweis darauf, aber muss ja so sein und
Ja.
ja.
Da hätte
Mit
ich mich ja noch
Adleraugen.
gefragt, ob er nicht auch einen Fitness-Tracker dabei gehabt hat. Denn das hätte man ja mit der Extra-Runde wahrscheinlich durch Schritte irgendwie nachvollziehen können. Also grundsätzlich kann ich verstehen, warum er irgendwie auch untersucht wurde. Also warum man sich Fragen gestellt hat, warum man ihn interviewt hat.
Klar.
Das ist total nachvollziehbar. Und es ist vielleicht auch für manch einen irgendwie seltsam, jemanden mit so einer Lampe auf dem Kopf dann irgendwie nachts joggen zu sehen, so, ne? Aber andererseits, jemand, der Böses plant, der würde sich auch keine Lampe aufziehen. Das muss er vielleicht auch dazu sagen, ne?
Er hatte keinen Fitness-Tracker dabei, habe ich eingangs gesagt, hast du vielleicht überhört. Normalerweise hatte er einen getragen. Das heißt, man konnte seine normale Strecke nachvollziehen. Ja? Man wusste, wie er normalerweise läuft. Und jetzt wusste man ja, dass er um die und die Zeit an dieser Kamera vorbeigelaufen ist, wo das Opfer gerade den Eiskeller verlassen hat. Und wenn man jetzt seiner normalen Strecke folgen würde, wäre er halt kurz darauf zu Hause gewesen.
Ja,
Würde
nee,
also als Täter.
das hab ich eben verstanden. Nur diese Info mit
Ja.
dem Tracker, das habe ich noch nicht mitbekommen. Das wäre nämlich dementsprechend eine ganz einfache Sache gewesen, es darüber ausschließen zu können.
Genau. Man hat dann einfach nur gesagt, okay, deine normale Strecke, die hast du ja immer getrackt, die ist so. In der Nacht hast du deinen Tracker nicht dabei, aber du bist dann nicht nach Hause gelaufen. Du hast dann hier nochmal eine Schleife gemacht, damit du das Opfer weil dann passt das, dass du zum Tatzeitpunkt am Tatort warst, den wir konstruiert haben, weißt du, der nicht feststeht.
Ich finde es, ja, also es geht gar nicht, was da passiert ist, überhaupt nicht. Und das ist schon fast eine Verschwörung, dass die alle Hand in Hand dann irgendwie dicht gemacht haben und ihn dann irgendwie auch als Opfer, als Täter, meine ich, unbedingt inhaftieren wollten. Gleichzeitig muss ich sagen, diese Unfallgeschichte scheint für mich auch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Also zumindest die Variante mit mal eben noch die Jacke waschen. Also klar, 2 Promille sind ein Argument, das verstehe ich, aber. Hey, sie ist auf dem Weg nach Hause. Wenn sie jetzt, es sieht sie niemand mehr. Wenn sie dann Schmutz an der Jacke hat, dann macht sie das doch eben zu Hause. Also, das macht doch
Das war
keiner.
ein möglicher Erklärungsansatz. Also, dass man überlegt hat, okay, wie könnte sie jetzt ins Wasser gekommen sein? Wollte sie vielleicht urinieren? Und weil ihre Jacke eben auch weg war, also weil die scheinbar auch getrennt von ihr abgetrieben ist oder im Fluss abgezogen wurde, weiß man nicht, war dann die Theorie, ey, vielleicht hatte sie irgendwie Bier über den Ärmel geschüttelt und wollte das schnell im Wasser abwaschen oder so, oder keine Ahnung. Und so, ich finde es nicht hundertprozentig abwegig, aber natürlich schon, ja, es ist nichts, worauf man nüchtern kommen würde, sage ich mal, ne? Aber so
Richtig?
betrunken, so ein betrunkenes, so, oh Scheiße, ich habe mich hier eingesaut, das,
Ja,
ja.
klar, man kommt dann auf dumme Ideen vielleicht. Das kann ich nachvollziehen, aber trotzdem finde ich das relativ unbefriedigend und auch wenig zufriedenstellend für die Eltern und die Familie. Denn ganz
Voll.
ehrlich, auch das ist einfach nur irgendeine Möglichkeit. Aber wir haben keine Beweise für die tatsächliche Situation, was wirklich passiert ist.
Nee, es kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich jemanden gab, der sie in den Fluss reingeschmissen hat, ne? Das ist durchaus möglich. Aber was wir eben wissen, ist, dass es definitiv nicht so war, wie
Dass
das
es nicht
von
Sebastian war,
der
ja.
Staatsanwaltschaft erst rekonstruiert wurde, ne?
Und das, was ich auch noch extrem finde, wenn man jetzt mal weiterdenkt, mit den Verfolgungsbehörden, da passiert ja gar nichts. Also man könnte jetzt ja sagen, also was die sich da geleistet haben, im Übrigen ja dann auch beim Badewannenfall, da passiert nichts, weil, ne, man kann ja auch keinen Vorsatz unterstellen, dass man sagt, oh, ihr habt das Verfahren boykottiert oder was auch immer. Nee, aber ja, dann blöd, dann haben wir blöd, bisschen doof ermittelt, falsche Rückschlüsse oder so gezogen. Ja, also schwierig, ne? Das finde ich
Ja.
auch sehr unbefriedigend. Abgesehen jetzt von der Familie des Opfers, aber auch er ist ja auch ein Opfer. Also im Endeffekt haben wir wieder mal, wie immer irgendwie in solchen Fällen, nur Verlierer. Die Familie von ihm ist ein Verlierer. Er, ihre Familie, also
Ja.
und mit den Verfolgungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, ja, war gut, ist blöd gelaufen, sorry, sorry. So,
Ja.
also
Also
schwierig.
der Badewannenmord ist ja noch mal eine Spur
Ja,
krasser,
ja.
finde ich, weil da einfach noch weniger gegen den vermeintlichen Täter spricht und der noch viel länger einfach unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Da kommen wir, wie gesagt, noch zu. Das waren die gleichen Leute, das muss man sich halt immer vor Augen halten, ne?
Das ist krass.
Das ist einfach eine super krasse Story. Aber du hast natürlich recht, Strafverfolgungsbehörden, ich meine, da muss man ja nur in den Fall Uri Jalloh beispielsweise gucken, den wir auch schon besprochen haben. Da verbrennt einfach jemand in seiner Zelle und da wird halt auch nicht großartig nachgucken. Ja, der hat sich selber angezündet, ne?
Ja, ziert.
Ja,
Schade, schade. Was?
ist zwar nicht möglich, aber muss
Aber hat
irgendwie
er selber
passiert sein.
gemacht. Ja, genau.
Ja.
Das ist unbefriedigend, finde ich wieder. Brauch Schokolade, Leute. Brauch
Ja,
Nervennahrung.
aber das ist so ein Stück, wo ich mich dann frage, ja, du hast jetzt gesagt, es passiert da den ermittelnden Behörden nichts, aber können die nicht zumindest für diese Rechtsbeugung belangt werden, also dass man den nicht vernünftig aufgeklärt hat, dass er jetzt eben beschuldigt ist und dass man da eben
Ja.
auch, sind das Sachen, die irgendwie
Rechtsbeugung
Justiz.
ist ja, In der Regel jetzt, wenn das geht ein Richter in dem Moment, ne? Also das ist auch schwierig, überhaupt nachzuweisen. Und dann mit dem Vorsatz. Man könnte dann da, die könnten jetzt auch genauso gut sagen, ach ja, das ist uns untergegangen. Das ist blöd gelaufen, ne? Sorry, also das war gar nicht unsere Absicht. Das Problem ist halt immer mit dem Vorsatz. Wir müssen gerade bei Rechtsbeugung ja den Vorsatz nachweisen können, dass vorsätzlich das Recht gebeugt worden ist. So, klar, sieht offensichtlich so aus, aber die Frage ist, kann man das auch nachweisen? Und wenn dann drei Beamte sagen, nee, das war in dem Moment, irgendwie war so viel Stress auf der Dienststelle heute und dann, das ist untergegangen und dann hat er auch schon geredet und ja, dann waren wir einfach nur froh, wenn er immer, ja, das war blöd, nee, sorry. Also,
Weil,
wisst ihr, was ich meine? Das passiert.
ja, weil es gibt ja Fälle, wo es durchaus Konsequenzen gab für
Ja.
Ermittlungsbehörden. Wir kommen auch noch zu einem Fall, den habe ich auch auf der Liste für dich, um das mal kurz anzureißen. Kennst du bestimmt. Da wird ein, ich glaube, ein Bankersohn entführt und die Polizei ist sich ziemlich sicher, so ein verkrachter Jurastudent, der ist der Täter.
Klar.
Und man weiß nicht, ist dieser Junge jetzt
Gefangen.
irgendwo, ist der irgendwo gefangen gehalten und geht dem vielleicht die Luft aus, geht dem vielleicht das Essen aus, weil man hat ja den vermeintlichen Täter in Untersuchungshaft, der kann ihn also nicht mehr füttern oder so. Und man merkt so, die Zeit läuft weg und ein Polizist droht diesem vermeintlichen Täter jetzt halt an, wenn du nicht sagst, wo der ist, dann tue ich dir unaussprechliche Dinge an und dann sagt er, oh, ich hab den da und da versteckt, er ist nämlich der Täter gewesen. Die Polizei findet nur noch die Leiche, aber dieser Polizist wird wegen Folterandrohung halt belangt dann später, ne?
Ja, aber darf ich, wenn ich, den Fall hatte ich nämlich letzte Woche in meiner Live-Show,
Ja.
lustigerweise. Und da, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Strafe, die dann die beiden Beamten bekommen haben, ich sage nur so viel: Strafe unter Vorbehalt. Heißt auf Deutsch gar nichts. So, und streng genommen hätte auch dann, das war nämlich auch die Diskussion, die wir dann hatten, wenn das Geständnis nicht rechtmäßig ist, ist dann immer die Frage, darf man denn die Früchte aus dem Geständnis, also man nennt das irgendwie the fruit of the poison tree, darf man die benutzen? Also heißt, den Leichenfund, hätte ich die Leiche überhaupt verwerten dürfen? Denn ohne das Geständnis, was ja rechtswidrig war, hätten wir die Leiche ja niemals gefunden oder zumindest nicht in diesem Kontext. So, und dann ist immer die Frage, und da können wir dann aber, da will ich jetzt nicht so viel teasern, ne? Aber das ist super spannend, definitiv, aber auch eine Riesenkatastrophe. Und da, naja, das belangt, naja, also wenn wir sehen, was die dann bekommen haben, wie gesagt, Strafe unter Vorbehalt ist halt nichts. Das heißt, du hast eine Bewährungsfrist, ja.
Was ich ehrlich gesagt okay finde, weil ich als Polizist hätte genau so gehandelt. Jetzt kann man natürlich sagen, Folter bringt natürlich auch unheimlich viele falsche Geständnisse. Das weiß man. Leute geben alles zu, einfach nur, damit sie in Ruhe gelassen werden, ne? Aber in diesem Fall war es ja nun mal so, dass dieser Mensch der Täter war, ne? Es ist ein sehr, sehr dünner Grat. Ab wann heiligt der Zweck die Mittel? Tut er das überhaupt, ne?
Ja. Und man stellt sich ja im
Aber
Endeffekt dann auf dieselbe Stufe des Täters. Also wir
ja.
sind ja der Recht, das ist ja der Rechtsstaat und der sollte es ja eben besser wissen. Und auch wenn keine Gewalt vollzogen worden ist, wurde ja nur angedroht, wirklich tatsächlich, ne? Aber trotzdem, boah, schwierig. Und zu dem Zeitpunkt muss man natürlich sagen, die haben gedacht, dass der noch lebt. Auf der anderen Seite wussten die aber noch nicht, ob das der wirkliche Täter ist. Also sie hätten auch jemanden falschen, unschuldigen. Also es ist
Genau,
ganz
ja.
schwierig.
Das ist natürlich der Punkt,
Schwierig.
ne? Dass sie es nicht wussten. Ne? Ich glaube,
Genau,
den Fall
ganz
zu
schwierig.
kennen tatsächlich. Ich meine, ich habe den schon mal irgendwo
Der ist ganz
gehört.
ziemlich bekannt.
Ne. Es ist ja immer so die Frage, ne? An welcher Stelle darf dann, sage ich mal, jemand über dem Gesetz stehen? So, natürlich nie, ja, aber das ist ja wie bei Terror letztendlich so, Ferdinand von Schirach, die Geschichte, abschießen oder nicht abschießen. Ne? Darf ich mich jetzt quasi über das Gesetz stellen und jetzt hier an dieser Stelle als exekutiv sozusagen wirken und gleichzeitig das Recht sprechen. Ja.
Leben gegen Leben ist halt nicht vorgesehen, ne? Also man darf halt nicht Leben gegen Leben. Aber natürlich, ich weiß ja, was du meinst. Dass man sagt, okay, wir können jetzt hier 15.000 retten und hier investiere ich, sage ich mal, oder opfere, weiß ich nicht, 100. Ja,
Ja,
aber trotzdem
das
leben
ist
eben
ja.
Artikel 1. Möge das Menschen leben.
Ganz genau.
Das
Das ist ja sowieso eine hochphilosophische Frage. Ich weiß nicht,
ja.
ob ihr den Film Watchmen kennt. Für mich persönlich beste Comic-Verfilmung ever. Watchmen auch als Comic tatsächlich beim Guardian, also englische Zeitung, in der Liste der 100 wichtigsten Bücher des letzten Jahrtausends als einzige Comic-Adaption in dieser Liste gewesen.
Ich hatte den gesehen,
Großartiges.
als er rauskam, aber es ist schon
Ja.
alles wieder weg.
Und da ist ja quasi das Ende, um es jetzt zu spoilern, im Endeffekt genauso. Da ist quasi der Antagonist der provozierten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Und da werden Millionen Leute sterben und dann lenkt er aber quasi die Wut beider Staaten auf einen gemeinsamen Feind. So nach dem Motto, okay, es werden zwar hunderte Millionen Leute sterben, aber die beiden werden ein gemeinsames Ziel bekämpfen und dadurch wird dann im Endeffekt Friede herrschen, weil alle vereint sind. So, also es werden Millionen sterben, aber dafür gibt es danach Frieden auf der Welt. Das ist es wert, so aus seiner Sicht. Ne? Und das ist natürlich dann die Frage, ist es das wert? Kann man den Weltfrieden erkaufen, indem man vorher Millionen von Menschen in den Tod schickt? Oder ist das nicht ein Scheißfrieden, den man sich da gekauft hat? Ne? Naja, auf jeden Fall sehr, sehr geiler Film, solltet ihr euch angucken.
Es ist ja, das haben wir auch schon mal gesprochen in einer anderen Folge. Es ist ja immer so, Moral und Recht haben ja in den seltensten Fällen was miteinander zu tun. Auch wenn man das immer will und so sagt, ja, im Verfahren Gerechtigkeit und so. Das ist aber, wie gesagt, selten der Fall und gerade in solchen Fällen ja auch, dass man sagt, ja, okay, wir hätten ja was machen können und wir hätten da die Welt verbessern können, aber am Ende ist es unbefriedigend für alle Parteien.
Ja, ich finde es hier besonders unbefriedigend für die Familie von Hannah, ne, weil die hatten, wie
Absolut.
gesagt, es ist natürlich schlimm, wenn du mit dieser Gewissheit durch die Gegend läufst, dein Kind ist Opfer eines Verbrechens geworden, aber du hast halt irgendwie auch, du hast halt einen Schuldigen,
Wo du sauer sein
so,
kannst drauf,
wo du
richtig.
so, ja, wo du sauer sein kannst und wo du deine schlechten Gefühle auch hinprojizieren kannst, ne?
Ja, korrekt.
Und so ein Unfall ist halt so unglaublich sinnlos. Da gibt es nichts, was du projizieren kannst. Da kannst du dir einfach nur denken, so, warum zum Teufel ist das passiert, ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, also der Fall hat mich wieder sehr viel Nerven gekostet, Leute.
Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich finde so die letzte Erzählung einfach so ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen. Ja, es kann so gewesen sein, aber wir wissen es einfach nicht und das stört mich massiv.
Es geht halt einfach nur darum, dass man da ein Szenario geschaffen hat, was letzten Endes möglich ist, ne? Also ob es jetzt so gewesen ist, weiß ich nicht, aber man hat halt einfach gesagt, okay, so wie die Anklage es konstruiert hat, ist es nicht möglich.
Aber weißt du, das verstehe ich.
Wir schaffen hier einfach nur ein Alternativszenario
Ja,
und
das
dann
verstehe
überlegst du
ich.
halt, wie, ja, und dann überlegst du halt, wie ist sie, was gibt es für Möglichkeiten für sie, ohne Fremdeinwirkung in diesen Bach zu kommen? Warum sollte sie da hinkommen? Und die Tatsache, dass dieser Besitzer von dieser Holzkernuhr ja 2 Wochen vorher an der gleichen Stelle reingefallen ist, weil er gepinkelt hat, vielleicht wollte sie das auch, ne? Vielleicht ist es ihr genauso gegangen wie ihm, dass sie einfach da sich erleichtern wollte und genau wie dieser Mensch da reingefallen ist. Und da hatte der Bach aber leider dann mehr Hochwasser als 2 Wochen vorher.
Ja,
Aber ich glaube,
das ist
ich
auch
weiß,
gut
was Daniel
möglich, aber
stört.
was mich stört, ist einfach, dass letztendlich die Ermittlung ja so abgelaufen ist, dass sie halt den Erstbesten geschnappt haben und halt nur noch diese Story verfolgt haben, weißt du? Und hey, es war eine
Genau.
Partynacht, zig Leute waren unterwegs, ja. Also das ist mir einfach zu dünn, das ist mir einfach zu wenig. Ich hätte jetzt einfach wirklich erwartet, dass viel mehr Leute befragt worden sind, dass man wirklich versucht hat, noch irgendwie zu ermitteln, wer noch irgendwie nachts unterwegs war zu der Zeit. Wer irgendwie nach Hause kam, wer später nach Hause kam, wer mit schmutzigen Sachen nach Hause kam, wer vielleicht mit irgendwelchen Werkzeugen losgezogen ist. Denn das ist ja auch alles nicht geklärt, ob es nicht doch irgendwie ein Hammerschlag war am Ende. So, ne? Also das ist eine Möglichkeit mit diesem Gitter, ja. Aber es
Nee,
kann
nee,
eben
nee,
auch.
nee, die passten genau zu diesen Schrauben. Also das ist klar, dass das von diesen Schrauben verursacht wurde. Also sie kann, wie gesagt, von jemandem in den Fluss geschmissen worden sein. Das kann schon sein.
Ja.
Aber diese Kopfverletzungen sind auf jeden Fall durch diese Schrauben an diesem Wehr verursacht worden. Es ist
Und
ja,
diese Schulterverletzung?
das, wie gesagt, das kann in der Strömung passiert sein, das kann natürlich auch bei was anderem passiert sein. Das ist
Also
ganz
solche
klar.
Schrauben gibt es überall. Ehrlich gesagt, hat man die an zig Geräten, wo irgendwas festmontiert wird, ne? Also von daher würde ich auch da so sagen, ja, kann, aber muss auch nicht.
Du hast natürlich recht mit einer Sache und das ist auch das, was mich ärgert. Und das ist auch das, was ich ganz am Anfang so im Nebensatz gesagt habe und was Sabrina auch meinte. Man hat sich hier sehr, sehr schnell quasi auf ein Szenario festgelegt, ne? Und man hat in gar keine andere Richtung ermittelt. Und dann hat man natürlich wertvolle Zeit möglicherweise vergehen lassen, um genau solche Fragen zu stellen, wie du sie gerade gestellt hast. Wer ist eventuell noch spät nach Hause gekommen? Wer hat sich eventuell in den Tagen danach komisch verhalten?
Ja.
Hat eventuell jemand verschmutzte Kleidung am Start gehabt? Ist jemand nass nach Hause gekommen? Irgendwie sowas, ne? Und weil man aber von vornherein sich gedacht hat, jo, der Jogger, der muss es gewesen sein, und dann der Jogger sich auch selbst präsentiert hat, ne? Und dann eben auch einfach gepasst hat für die, ne? Ja, ich glaube vielleicht auch, dass das sein Problem auch war, dass das so ein simpel gestrickter Bub war, dass man einfach gedacht hat, ey, das ist so einer, der ist ein bisschen langsam, der hat wahrscheinlich wenig Chancen bei der Damenwelt. So, das passt in dieses Klischee. Weißt du, so jemand macht sowas. So.
So wie bei Ulfi, bei Maggie.
Ja.
Das ist ja auch relativ ähnlich gewesen. Aber ich glaube, was,
Da.
also so allgemein, aber was euch auch, was ich glaube, ich habe das Gefühl, ich weiß so, was einen auch so stört, auch gerade so als Laie, ist, dass man ja sagt, ja, okay, er war es jetzt zumindest laut Urteil nicht, aber wer war es denn dann? Ne? Also, dass jetzt dieses Fragezeichen da ist. Aber da muss man natürlich auch wieder juristisch sagen, das Verfahren ist halt kein Wahrheitsverfahren, sondern ein Beweisverfahren. Heißt, in diesem Verfahren geht es nur darum, können wir dem Täter die Schuld mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen? Können wir das nicht, wird er freigesprochen. Alles Weitere spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Da hätte man in die nächsten Richtungen ermitteln müssen. Das ist ja hier nicht passiert. Und das ist, glaube ich, so unbefriedigend für die Leute, die sagen, ja, okay, aber was war es denn jetzt? War es ein Unfall oder nicht? Das spielt ja gar keine Rolle. Es geht nur darum, er war es, zumindest laut Beweisen, nicht.
Das
So, ne?
liegt natürlich auch daran, dass wir aufgrund unserer Sozialisation, ne, wir gucken Krimis, wir lesen Krimis, wir sind daran gewöhnt, uns wird eine Auflösung präsentiert
Genau.
am Ende des Falles, ne? Und wird es in diesem Fall nicht. Das Leben ist halt kein Krimi. Und wir müssen jetzt hier halt mit der offenen Frage leben, war es vielleicht ein anderer Täter oder war es halt einfach ein saublöder Unfall, was halt durchaus sein kann, ne?
Ja, also ich finde halt so der einzige Hinweis darauf, dass halt dieses Szenario so wirklich stimmen könnte, ist diese Nummer mit dem Holzkerntypen. Wenn der wirklich an der gleichen Stelle pinkeln wollte und ausgerutscht ist, so blöd sogar, dass er seine Uhr verloren hat, ja, dann ist es vielleicht auch wirklich möglich, dass man dort irgendwie ins Wasser gerät und weiterrutscht, oder? Gerade wenn das Wasser hochsteht.
Also die
Ja.
Stelle ist so, das ist ein Parkplatz. Und diese Stelle, wo das passiert ist, wo auch dieser Typ reingefallen ist, das ist so ein kleines abschüssiges Stück, was einfach runter zu diesem Bächlein geht, wo so, da sind Bäume links und rechts und das ist aber so ein Stück, was frei ist, wo keine Bäume, keine Büsche sind, wo man so abschüssig runtergeht zum Wasser. Und daneben, rechte Seite, ist so ein gemauerter Abfluss. Da fließt das Wasser ab, was auf dem Parkplatz von der Drainage gesammelt wird. Weißt du? Also in dieser Nacht muss es so gewesen sein, dass der Bach halt reißend war und dass auch noch aus diesem Abfluss von dem Parkplatz auch noch so ein kleiner Wasserfall rausgelaufen ist, weil es halt sehr, sehr stark geregnet hat.
Ja.
Und dass sie dann da an diesem Abhängstück vielleicht urinieren musste, weil sie das vielleicht auch schon öfter getan hat, weil das vielleicht auch so ein Spot war, ne? Und wie gesagt, ihr Ring, der wahrscheinlich von der Flut ausgezogen wurde ziemlich genau da gefunden, wo auch diese Holzkernuhr war. Also dieses Fallszenario ist zumindest nicht komplett unwahrscheinlich. Aber ich gebe dir recht, es ist super, super unbefriedigend.
Ja, nein, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann zum Urinieren eben dann dort runtergegangen ist, ergibt ja auch total viel Sinn, wenn man eben diesen Spot vielleicht kennt auf dem Weg nach Hause und trinken muss, dann hat man vielleicht auch keine andere Wahl. Das kann ich alles total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass sie dort runtergerutscht ist und auch dann ihren Ring verloren hat und all das. Nur warum es scheinbar solche schlimmen Verletzungen dann gegeben hat, dass sie dort reingeraten ist und dann einfach sich selbst nicht mehr helfen konnte. Das finde ich schwer vorstellbar, mir fehlen aber jetzt auch vielleicht einfach die Bilder im Kopf.
Nee, aber auch da, das kann ich tatsächlich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, der Bach hinter dem Haus bei meinem Elternhaus, du kennst den auch, ne? Der macht jetzt auch nicht viel her, aber wenn der Hochwasser geführt hat, da gab es so wirklich große Steine drin, so Findlinge, die hast du nach dem Hochwasser 50 Meter weiter unten im Bachbett gefunden, als sie vorher waren. Und das waren wirklich große, massive Steine. Und wenn du dir überlegst, dass zwischen solchen Steinen, die dann abgetrieben werden, noch so ein Körper hin und her gespült wird, ne? Und da darauf trifft durch diese Wassergewalt, natürlich entstehen da auch starke Verletzungen, das ist ja ganz klar.
Also wenn du im Wasser
Weit
drin bist, das,
ausgeprägt.
also was noch hinzukommt, ist ein Aspekt, dass es ja nicht nur dass die Strömung sehr, sehr viel Kraft hat, sondern auch, dass die Steine sehr, sehr glatt sind. Ja, also die sind saurutschig und da ist es wirklich schwer, einen Halt zu haben. Ja, das ist so. Nur kann ich mir noch nicht vorstellen, das liegt jetzt aber vielleicht wirklich daran, dass ich halt von dieser Geografie jetzt kein Bild habe vor Augen, wie man dort überhaupt erst reinfallen kann. Denn so wie du es gerade beschrieben hast, auch mit der Drainage und so, das klang jetzt alles eher so nach, ja, gut, man geht da ein paar Schritte runter und dann hat man da so eine kleine Ebene, wo man sich dann irgendwie hinhocken kann und fertig so, ne? Aber wie man dann wirklich in so einen Bach geraten kann, das ist halt für mich jetzt an der Stelle schwer vorstellbar, ohne es wirklich zu sehen.
Ja, das ist natürlich auch schwer vorstellbar. Vielleicht googelst du nachher mal Bärbach oder Prien und hast dann mal diesen Fluss vor Augen, damit du mal so ein bisschen die Gegebenheiten dir vorstellen kannst. Und klar, das ist, also wenn das wirklich so war, dann ist das wirklich einfach ein sau unglücklicher Unfall, ne? Also
Ja.
weil dass wirklich auch ein Szenario ist, dass man dann da einfach so ausrutscht und reinrutscht in so ein, ja, wie gesagt, eigentlich recht friedliches Bächlein, das dann zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet krass Wasser geführt hat.
Du musst
Super,
ja nur
super
mit dem Kopf,
unglücklich.
die hat ja auch zum Beispiel gerutscht, die hat ja über 2 Promille gehabt, es ist dunkel, die hatte eine relativ dicke, schwere Winterjacke an, knallt mit dem Kopf vielleicht auf den Stein, ist vielleicht im Moment nur benommen, ohnmächtig, was auch immer, und dann durch die Jacke hat sich mit Wasser gefüllt und
Ja.
dann, ne, also
Gut, das ist denkbar, ja. Ja.
so, das war mein Gedanke direkt, als ich diese Story dann, also die Alternative praktisch gehört habe. Ich mir dachte, vielleicht so, weil man hat ja schon oft Fälle gehört, wo man einfach unglücklich gefallen ist. Und wenn man dann in so ein reißendes Bächlein fällt, auch wenn das nur, ne, aber in dem Moment war das ja schon eher ein bisschen reißender, auch allein wegen des Hochwassers. Das kann ich mir, und dann, wie gesagt, über 2 Promille, die war jetzt auch nicht gerade, also die war relativ schmal ja auch, ne, hatte auch
Ja.
nicht viel Kraft. Es war dunkel, es war, ich weiß nicht. Also,
Ja, und dann, da muss man natürlich auch bedenken, da muss man natürlich auch bedenken, dann Oktober, so ist es Herbst, die Wassertemperatur wird relativ tief, gering gewesen sein,
ja,
ne?
es war sehr kalt, ne?
Das
Ja,
sind alles Faktoren, ne? Die können schon.
dunkel.
Das kann echt einfach ein beschissener Unfall gewesen sein.
Keine
Also ich
Lichtquellen,
finde
ne?
das schon.
Vielleicht hat sie sich einfach auch, hat sie es nicht gesehen, ne? Oder sowas.
Ja.
Einen falschen Schritt zur Seite oder so.
Ja,
Ja, genau,
absolut.
da ist nämlich auch der Bachlauf unbeleuchtet. Also da ist auch wirklich kein Licht, ne? Das passt auch.
Und dann auszurutschen, kann ich mir schon vorstellen.
Es
Mit ein paar.
ist super, super unbefriedigend. Das ist auch, da wird man
Definitiv.
auch keine Lösung finden, weil einfach keiner dabei war. Wir wissen halt einfach nur eine Sache, dass da jemand unschuldig fast 3 Jahre gesessen hat, der relativ versöhnlich darüber spricht, so im Nachhinein. Also der macht jetzt den Eindruck, als ob er damit seinen Frieden gemacht hätte und ihn das nicht so sehr belastet. Und ja, wie gesagt, ich bin da bei ihrer Familie sehr, ne, weil das für die, glaube ich, sehr, sehr aufreibend war. Die hatten einen Abschluss, dann wurde das wieder aufgerissen.
Ja.
Jetzt sind im Endeffekt mehr Fragen offen als vorher. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor und das tut mir für die Leute auch wirklich unglaublich leid.
Total.
Naja, ab hier würden wir uns, glaube ich, auch einfach nur im Kreis drehen,
Ja.
wenn wir weiter spekulieren. Wobei das wirklich so ein Ding ist, wo man einfach spekulieren möchte, ne, weil da so ein paar Sachen einen dazu einladen. Das ist dann wieder der Punkt, wo ich die Leute bei Instagram aufrufen möchte, uns ihre Theorien mitzuteilen, ihre Spekulationen, ihre Sicht der Dinge. Und ja, haut das mal in die Kommentare, flutet die und liked, was ihr vor die Flinte bekommt und liked bitte auch, beziehungsweise bewertet unsere Podcasts in ja, den gängigen Apps. Das ist auch immer gut für den Algorithmus, wenn man irgendwie ein paar Sterne bei Spotify bekommt, Bewertung bei Apple, Bewertung bei Podimo. Da freuen wir uns immer drüber und ja, wie gesagt, teilt eure Gedanken mit uns.
Ja, auf jeden Fall. Haltet auf jeden Fall auch Ausschau nach allem, was irgendwie von Sabrina mal rausgeht. Ne? Wenn du irgendwie mal wieder Live-Auftritte oder irgend sowas hast, ist definitiv lohnenswert. Und zum Thema Live-Auftritte, am 31. Juli, denkt dran, Leute, save the date. Das sind knapp 3 Wochen. Seht ihr uns live in der im Siegener Open Air Kino. Traumhafte Kulisse, einen traumhaften Gast. Fabian hat, I swear, bis dahin auch wieder was angezogen. Ich werde ihn
Oder
zwingen.
auch nicht.
Ja, oder auch nicht, aber
Who knows?
zumindest, also wenn er sonst nackt
Überraschung.
ist, dann bringe ich einen Leopardenmantel mit für ihn, damit das nicht so ganz vulgär aussieht. Und ja, das wird ein grandioser Abend, Leute.
Ja, und um das noch kurz anzumerken, für Leute, die vor 2 Wochen ungefähr Karten kaufen wollten für das Open-Air-Kino, es gab da eine Zeit von ungefähr einer Woche. Da gab es einen technischen Fehler, da wurde fälschlicherweise angezeigt, es sei ausverkauft. Das stimmt nicht, es gibt noch Karten. Kauft die, macht die Hütte voll, auch wenn man natürlich Open Air keine Hütte voll machen kann. Ich meine da die imaginäre Hütte in unseren Herzen quasi, die ihr mit eurer Anwesenheit voll machen könnt. Und tut das vor allem auch bei der Krombacher Brauerei im Dezember, denn Daniel und ich, wir haben uns überlegt, wir machen nächstes Jahr mal eine Siegenpause. Wir waren jetzt sehr häufig in unserer Heimat irgendwie live. Und im nächsten Jahr möchten wir unseren Blick mal so ein bisschen in andere Bundesländer richten und auch mal, vielleicht auch mal nach Österreich oder in die Schweiz. Also da, wenn ihr uns in der Region live sehen wollt und wie gesagt, Open Air Kino, schönste Location der Stadt, dann kommt da mal am 31.07. hin. Wir freuen uns sehr.
So sieht's aus, Klaus. Sabrina, hast du noch ein nettes Schlusswort oder irgendwas Lustiges? Irgendwas?
Ich habe die ganze Zeit die Bilder im Kopf, wie er jetzt da mit dem Leopardenmantel auf der Bühne sitzt. Danke für diese Bilder. Jetzt kann ich bestimmt großartig schlafen. Danke, Daniel, Fabian.
Entschuldigung, großartig. Ein Grund mehr für
Nee,
Schokolade, ne?
es war mir wieder eine Ehre, mit euch gesprochen zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich mich aufregen musste. Ich muss aber gleich noch was Schokolade essen. Ich brauche Nervennahrung, sonst kann ich nicht schlafen. Aber es war mir wieder eine Ehre. Es war cool.
Du hast dich
Ich freue mich auf
großartig
die nächste
zurückgehalten,
Folge.
finde ich. Also man hat schon durch die Kamera immer wieder gesehen, dass du so einmal durchatmen
Ja.
musstest und so. Naja.
Ich habe meine Ohrläppchen einfach gekraut. Ich habe einfach Wusa gemacht. Es geht nicht anders. Bei solchen Fällen, der Badewanne, das wird ja noch schlimmer. Also dementsprechend
Achso,
war schön, aber auch
das wollte
nervenaufreibend.
ich noch ganz kurz fragen vorhin. Dieser Badewannenmord, ne? Oder diese Geschichte mit der Badewanne, ja? Das Wort Mord ist ja jetzt so. Geschah das davor? Und wenn ja, wie lange davor? Also wussten die, dass sie damals schon Fehler
Ja,
gemacht haben?
ja, ja.
Okay.
Einige Zeit davor. Und da hat sich das bayerische Justizsystem auch als klar war, dass die Scheiße gebaut haben, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, zuzugeben, dass sie Scheiße gebaut haben. Die haben wirklich alle Instanzen durchgeballert, um diesen armen Mann im Gefängnis festzuhalten, um nicht zuzugeben, dass Scheiße gebaut wurde. Der hat lange im Gefängnis gesessen. Auch Regina Rick hat ihn rausgeholt. Dem wurden jetzt 1,2 Millionen Entschädigung irgendwie zugesprochen, 1,1 noch irgendwas oder so, was natürlich dann auch jahrelang im Knast vielleicht nicht unbedingt komplett wieder gut macht, ne? Der hatte das Glück, dass er eine Frau hat und auch eine Familie, die absolut loyal und bedingungslos zu ihm gehalten hat, die halt einfach immer gesagt hat, so, hat er nicht gemacht, so, ne? Also, dass er diesen Rückhalt auch in der Haft hatte und das nicht weggebrochen ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ganz, ganz krasser Fall. Manfred Genditzki heißt der Mensch. Werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Für mich einer der Fälle, die mein Blut so mit am meisten zum Kochen bringt. Vielleicht einfach nur getoppt von dem Fall Gustl Mollat. Kommen wir auch noch zu. Da will man auch einfach nur in alle Ecken kotzen. Aber wie gesagt, das kommt alles noch.
Dann hole ich mir direkt Schokolade auf meine Couch. Geht nicht anders.
Genau, beim nächsten Mal direkt ausstatten.
Sofort. Geht nicht. Also bei sowas nicht raus. Ja, hör mal, war sehr schön. Ich wünsche euch eine gute Nacht auf jeden Fall.
Danke dir auch.
Und
Gleichfalls. Ja, schlaft schön, ihr Süßen, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
ja, liebe Leute, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.